zum Beispiel dieses Traumlied, was du hast. Ja,
ja, die Traumerzählung.
Die Traumerzählung, ja. Was ist es? Er hat geträumt, also er war nicht bei Tagesbewusstsein,
richtig,
sondern im Schlafzustand.
Richtig, als ja, ja, also das ist immer, also die Traumzustände kommen immer bei ihm, wenn er eigentlich so Imaginationen erlebt.
Ja, ja,
also
ja.
So ganz voll wachbewusst ist es eben
das
noch,
ja
nicht,
noch
nicht. Nein, und man muss dazu sagen, er ist ja nicht, in Wahrheit nicht der große Schauende. Also er baut ja vielfach auf den Schauungen vom Brunetto Latini, also wenn er die nicht gehabt hätte, der, weil der eigentliche große Eingeweihte ist in Wahrheit der Brunetto Latini. Also der hat eine sehr umfassende, sehr systematische Schau, eben in dem Tesoretto, nicht in dem Tresor, sondern in dem Tesoretto, in dem kleinen, kurzen, das ist also in Italienisch verfasst und hat auch wesentlich beigetragen zur Entwicklung der italienischen Volkssprache, sowie dann insbesondere die Göttliche Komödie. Und das ist ein reiner Einweihungsbericht im Grunde. Also ganz, ganz durchgehend. Und zwar aus der Schule von Chartres eigentlich noch stammend irgendwo. Nicht äußerlich, dass er von dort übernommen hätte, ja. Aber es ist total also in der Tradition der Schule von Chartres. Weil für die Schule von Chartres war es so wichtig oder ein zentrales Thema, wie bringe ich zusammen das Göttliche, das die Natur durchdringt. Wie bringe ich das in der Natur?
Ja.
Aber eben nicht mit einer äußeren Naturwissenschaft, sondern von der geistigen Seite. Und da tritt immer, fast immer die Göttin Natura auf. Das ist, beim Dante ist es die Matilda, die kommt, das ist niemand andere. Und also diese Schau der Göttin Natura, und die beschreibt der Brunetto Latini in seinem Tesoretto, also ganz deutlich. Ähnliches Schicksal im Übrigen wie der Dante in gewisser Weise, weil er war ja, stammte auch aus Florenz, war als Gesandter in Spanien und auf dem Rückweg bekommt er die Nachricht, dass seine Partei, also die Guelfen, gestürzt wurden und die Ghibellinen die Macht übernommen haben. Also in Florenz, das ging dauernd hin und her. Also die Guelfen ist die Partei, der eben auch der Brunetto Latini angehörte und auch der Dante, und die Ghibellinen waren die anderen sozusagen. Später war es dann noch differenzierter, weil sie die Guelfen, die dann zum Schluss wieder überbleiben, die dann später wieder den Sieg erringen, sie noch spalten in schwarze und weiße Guelfen und die fahren genauso aufeinander los. Im Grund geht es da immer darum, wer halt zum Papst und wer halt zum Kaiser.
Diese Strömung
ist es. Und als drittes kommt aber dann noch rein der Impuls von Philipp den Schönen von Frankreich, der den Templerorden ausgelöscht hat und der seine eigenen Ziele hat. Also der zum Beispiel hat dann beim Dante, zu Zeiten Dantes, also nicht jetzt Brunetto Latini, sondern Dantes, hat den schwarzen Guelfen zum Sieg verholfen, auf das hinauf wurde der Dante, der den weißen Guelfen angehört hat, verbannt. Weil die schwarzen Guelfen waren die streng papsttreuen und die weißen waren die für einen Kompromiss mit dem Kaiser eingetreten sind. Die wollten also da einen gewissen Ausgleich schaffen. Während die Ghibellinen, die vorher noch zu Brunetto Latinis Zeiten waren, die waren ganz am Kaiser orientiert.
Warum hat er gelebt?
Der Brunetto Latini, naja, er ist früher geboren, um einiges früher als der Dante, genau als Geburtstag, ich schätze so 12, 25 herum wird er geboren sein. Auf jeden Fall diese Verbannung, die ihm passiert ist, war 1260, das ist 5 Jahre vor Dantes Geburt.
Aha.
Ist also verbannt worden.
Auch der Brunetto?
Auch der Brunetto, ja, auch der Brunetto ist verbannt worden. Er ist auf das hinauf eben nach Paris gegangen. In Paris hat er dann in Französisch den Tresor geschrieben, das eine Enzyklopädie im Grunde, also des ganzen Wissens seiner Zeit irgendwo.
Aber dieses jetzt, ist das eine kleinere Schrift?
Die ist eine kleinere Schrift, ja.
Kleiner.
Der Tesoretto, das heißt der kleine Schatz. Und Tresor war der große Schatz.
Du bist der große
Und der Tresor ist mehr so, wie soll ich sagen, das schon mehr äußere Wissen seiner Zeit. Noch nicht ganz, aber das ist nicht so, geht nicht so in die Tiefe. Während der Tesoretto ist Schritt für Schritt ein Einweihungsweg. Also das beginnt damit, er schildert eben erstens einmal die Einleitung, eben dass er die Nachricht bekommt, dass er verbannt ist, wie er dadurch ganz außer sich gerät, also das ist ein Schockzustand, einfach in den er verfällt, und der löst diese imaginative Schau aus, die er dann im Tesoretto niederlegt, und die fängt genauso praktisch an wie beim Dante, dass er sich in einem wilden Wald verirrt irgendwo. Nur dann geht es also ganz anders weiter. Also der Anfang ist noch ähnlich, also er sieht dann Tiere, wilde Tiere, zahme Tiere, also nicht die drei typischen, das ist wieder die Spezialität beim Dante. Und was sind die Tiere? Die Tiere hängen immer mit unserem Tierischen zusammen, also mit unseren Triebkräften und dem. Das ist das erste Erlebnis, was kommt. Also weiß ich nicht, wenn man in der Nacht träumt, weiß ich nicht, die Feuer unter die wilden Tiere, dann ist das im Grunde nichts anderes als die Triebe, die wir in uns haben. Das ist das typische Bild, weil immer das, was in uns steckt, kommt uns im Traum oder auch in der Imagination von außen entgegen.
Das ist, hat sich der Tante da abgekupfert ein bisschen?
Naja, ja, sicher. Ja, sicher, das war sein Lehrer auch. Also, weil der Brunetto Latini ist, also 1260 ist er verbannt worden, aber später, wie dann eben wieder die Guelfen die Überhand gewonnen haben, ist er wieder zurückgekehrt nach Florenz, hat hohe Ämter dort begleitet auch und wurde eben der Lehrer des jungen Dante. Das war aber dann schon so in den 1287 herum, so in der Zeit, also da war der Dante 22, so, also gerade die wichtige Phase, wo da sein Ich langsam heranreift, steht also unter der Lehre des Brunetto Latini irgendwo. Und aber eben in dem Tesoretto, da kommen also die Tiere, die Pflanzen, dann alles Mögliche, und dann sieht er eine Gestalt, eine Frauengestalt, die aber sich ununterbrochen ändert. Einmal ist sie riesenhaft, einmal klein, einmal lächelt sie, einmal ist sie traurig. Es ist die Göttin Natura, die nämlich bewirkt dieses Entstehen und Vergehen dieser ganzen Naturwesen. Diese Gestalten sind in einer dauernden Metamorphose sozusagen, die halten keinen Moment ruhig, und sie stellt sich also dann ihm sozusagen auch vor als die Göttin Natura und schildert dem, wie sie im Auftrag Gottes die ganze Natur hervorbringt. Also das heißt, sie weiß von sich aus eigentlich gar nichts, sondern sie empfängt das alles von Gott und sie setzt es um und schildert dann also langmächtig das ganze Sechstagewerk schildert sie den Fall Luzifers und Sündenfall und so weiter. Aber durchaus in eigenständigen Schauungen, also nicht einfach nur Bibel 1:1 übernommen, sondern halt aus eigenem Erleben heraus irgendwo, sprich aus dem Erleben des Brunetto Latini heraus, der in das eintaucht. Also das ist sehr ähnlich mit dem, was man bei vielen Denkern aus der Schule von Chartres findet. Weil man muss sich denken, nämlich warum? Es kommt jetzt schon langsam die Zeit, wo die Theologie beginnt, immer abstrakter zu werden. Also die ist eine Strömung, die sehr ins abstrakte Denken geht eigentlich. Und überhaupt in der Scholastik dann. Das kommt aus dem römisch-juristischen Denken. Im Grunde ist Theologie nichts anderes als römisch-juristisches Denken. Und das wird abgewogen, wer hat Recht, wer hat Unrecht, und irgendwann wird ein Urteil gesprochen, was kirchliche Lehre ist. Und je weiter man geht, dann mit umso weniger Verständnis in Wahrheit, also vom Tieferen. Sehr kopfig. Ja. Während eben die Schule von Chartres war überhaupt nicht kopfig, die schildert in Bildern, einfach total in Bildern. Und durchaus in Bildern, die keine Scheu hat, auch heidnische Motive aufzugreifen. Die ganz klar sagt, na, Heidentum ist Christentum vor Christi Erdenleben, nichts anderes, es gibt gar nichts anderes. Das war für die selbstverständlich, für die Theologen nicht so. Und der Dante steht irgendwo dazwischen.
Das war ja auch die Beginn des Christentums.
Ja. Einer gesagt haben, also nur wer Jude ist, sozusagen, der.
Genau, Judenchristentum und Heidenchristentum, ja.
Wieso? Die anderen haben das gleiche Recht.
Genau.
Wenn sie keine Juden waren, ja.
Richtig, ja, ja.
Also das ist parallel.
Richtig, absolut. 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 Absolut.
Dass und man, das Heidentum sozusagen jetzt nicht das was Negatives sieht, sondern ebenfalls eine
Negative. Richtig, ja, ja. Ja, wenn, also gerade so die strenge Theologie, halt ja. Dann, die hat ihr Hauptproblem da mit dem Heidentum und will sie abgrenzen. Und das führt ja heute so weit, dass man sogar sagt, dass die unsterbliche Seele gibt es nicht. So weit sind wir heute. Theologie heißt Seelentod.
Ja, und die überhaupt,
das ist ganz klar. Nein, das schon gar nicht. Also, es gibt nur dann die Auferstehung. Entweder gleich mit dem Tod, weil man eh in die Ewigkeit eingeht, also in die Zeitlosigkeit, oder irgendwann, da unterscheiden sie sich halt.
Das ist eher in der evangelischen Theologie, das geht auf Luther zurück, der sagt, naja, die verstorbenen Seelen sind bei Gott.
Ja, ja.
Aber, also meine, ich kann beruhigen, ich habe katholische Theologie studiert und studiere es immer noch weiter. Also bei uns gibt es schon die traditionelle Lehre.
Gibt, ja, ja. Aber es kommen schon immer mehr solche. Also das ist, ich meine, es hat ja schon so in die 70er, es hat ja schon so in den 60er, 70er Jahren hat die Streiterei ja schon angefangen im Grunde. Und der Ratzinger, also der Benedikt der 16., der war ja vehement dagegen, dass sich das einschleicht. Aber es sind heute durchaus immer mehr auch katholische, also natürlich überwiegend protestantische, das ist schon klar. Also aber was zeigt es? Es zeigt, es entsteht eine totale Kluft eigentlich zwischen dem Erdenleben, das wir erleben, namentlich der äußeren Natur, und Gott, der völlig unbegreiflich ferne irgendwo ist. Wo sozusagen eine unübersteigbare Kluft zwischen Gott und Mensch letztlich ist. Und was heißt, der Mensch ist vollkommen auf die göttliche Gnade letztlich angewiesen und man verhindert so, also, dass sich der Mensch sozusagen zu viel anmaßen könnte. Aus dem entstand schon das Dogma von 869, dass also der Geist des Menschen eigentlich abgeschafft wird. Also es gibt nur die Seele des Menschen, aber die hat einige geistige Eigenschaften, aber also das ist das Konzil von Konstantinopel, 869, ist das einer der Punkte drinnen, dass also der selbstständige Geist, wenn man die Angst hatte, nein, das ist ja göttlich, also dann ist ja der Gott im Menschen direkt drin, das ist gefährlich irgendwo, das ist, das, da könnte der Mensch also zu überheblich werden. Und auf der Linie geht es halt weiter, dass man die unsterbliche Seele ablehnt, auch mit dem Punkt, ja, nicht Heidentum, weil Heidentum, das heißt Platonismus, Platon sieht das Höchste in der unsterblichen Seele irgendwo, wobei der Platon schon in Wahrheit das Geistige auch sieht dahinter. Das wird halt dann immer unterschieden, aber man hat einen totalen Horror davor vor einer vom Körper getrennten Seele. Also das ist bei den Katholischen ganz stark auch. Dass das, also sozusagen Seele ohne Körper ist so sehr schwierig. Ich meine, hat ja irgendeine gewisse Frage steckt da natürlich dahinter, weil das hängt mit der Auferstehungsfrage zusammen, was bedeutet das? Also das sind so wahnsinnig schwierige Fragen.
Ja, und wiederholtes Erdenleben ist auch draußen damit, ne? Weil
natürlich, auch das wollte man draußen haben, ganz klar. Ganz klar, also das wird bei Platon ist das ganz deutlich da, wie eigentlich bei praktisch fast allen Denkern zu der Zeit, erst bei Aristoteles hört das auf. Also bei Aristoteles interessanterweise kommt dann, da gibt es eigentlich nichts Vorgeburtliches, aber es gibt das Nachtodliche. Also das heißt, es gibt die unsterbliche Seele, die dann weiterlebt. Bei Thomas von Aquin, der den Aristoteles aufgreift, der ja auch da drinnen vorkommt, ist es dann so, dass er sagt, ja, es gibt diese unsterbliche Seele, aber sie hat eben da, sie ist eigentlich unvollkommener in gewisser Weise als der auf Erden verkörperte Mensch. Eben weil ja trotzdem was an Körperlichkeit fehlt, aber er sagt, gut, die Seele ist eigentlich die Form des Körpers. Das heißt, das, was die Form des Körpers bestimmt. Und in dem Moment, wo sie jetzt sozusagen nach dem Tod ist und den Körper nicht hat, ist sie zwar immer noch Form des Körpers, aber der Körper fällt ja halt peinlicherweise. Also ist das ein unvollkommener Zustand.
Den haben eigentlich auch die ganzen Seelen bei Dante.
Ne? Ja, genau. Das ist jetzt, und genau mit dem schlagt sich der Dante herum, weil man muss dazu sagen, der Dante ist absolut kein Platoniker mehr. Also so wie der Brunetto Latini oder eben die ganze Schule von Chartres, die kommen eigentlich alle aus der platonischen Richtung, in Wahrheit. Also die haben kein Problem mit der unsterblichen Seele oder mit sowas. Und, aber die Aristoteliker schon. Und das wird so 11., 12. Jahrhundert, also wenn so die Scholastik, die eigentliche, so richtig anfängt, übernimmt immer mehr das aristotelische Denken die Führung. Und da gibt es also dann das Nachtodliche, aber ein unvollkommenerer Zustand als auf Erden eigentlich. Allerdings mit der Perspektive zur größten Vollkommenheit dann mit der Auferstehung, also wo dann die Seele ihren Körper in unverweslicher Form, wie auch immer, wieder bekommt.
Dann geheiligt unseres Körpers Hülle uns wieder kleidet.
Genau.
Sind wir besser.
Genau. Ich meine, das ist ein wesentlicher Punkt und das ist natürlich schon auch der Fortschritt vom Platonismus oder was zum Christentum. Diese Bedeutung des Körperlichen irgendwo. Mhm. Interessanterweise. Auch dann nämlich im vergeistigten Zustand. Weil das was zu tun hat mit unserem Ich-Bewusstsein. Weil wir werden uns am Körper bewusst. Und nur dadurch kriegen wir die Freiheit. Und das nämlich eine Freiheit, wo dann viele theologische Denker ja sagen, ja, im Mittelalter, die höheren Hierarchien nicht haben, die Engelwesen nicht haben, die leben aus der unmittelbaren Anschauung Gottes oder es geht halt dann Stufe für Stufe weiter, aber die haben eigentlich im Grunde gar keine Wahl.
Also, das ist so.
Das ist so. Ja, genau. Und das ist der Unterschied. Der Mensch hat gerade durch seine Besonderheit, dass er eben verkörpert ist auf Erden, was die Engel ja nicht sind, hat er diese Möglichkeit, die Freiheit zu entwickeln. Also durch die Engelwesen wirkt eigentlich immer Gott letztlich. Also die können nicht anders, außer sie sind immer die Abgefallenen irgendwo. Da taucht aber jetzt die große Frage auf, wie kann das überhaupt sein, weil sie haben ja gar keinen freien Willen eigentlich, um abzufallen. Also, aber wie ist das?
Nein, sie konnten aber geprüft werden.
Aber sie konnten geprüft werden, also es ist schwierig. Und dort, das geistert dann immer durch die Theologie als die Frage der Rechtfertigung Gottes. Weil ist jetzt Gott der Ursprung des Bösen sozusagen, der Widersacher, oder wie ist das? Oder ist es die manichäische Lehre, die sagt, es sind von Haus aus zwei im Gegensatz zueinander stehende Mächte, die nichts miteinander zu tun haben. Aber, also sie kämpfen miteinander, aber sie haben nicht gemeinsamen Ursprung. Wobei, wenn man genau dahinter schaut, in Wahrheit doch auch bei den Manichäern, wenn man tiefer schaut. Also es ist eh auch wieder der gleiche gemeinsame
Ursprung.
Das heißt
von beiden, Ahriman und Luzifer, oder Gott und?
Naja, bei den Manichäern, die unterscheiden eigentlich nicht Gott, Ahriman und Luzifer, sondern im Grund also das Göttliche, das aber da das Luziferische noch mit in sich enthält und das Finstere, das Ahrimanische. Das ist erst eine spätere Trennung, die ist aber auch in der Kirche ja nicht klar vorhanden. Ich meine, es ist zwar in der Bibel drinnen einmal Luzifer, einmal Satan, und es wird aber in der Regel für synonym genommen. Und das sind aber nicht die gleichen. Also das ist wirklich was, was dann erst bei Steinert ganz deutlich herauskommt, dass das zwei unterschiedliche Widersacherkräfte sind. Also dass wir es ja nicht bequem haben. Haben wir nicht nur eins, sondern gleich zwei. Wir kriegen es links und rechts. Das ist der Punkt. Aber das ist unklar. Das ist natürlich auch dem Dante nicht so wirklich klar, wer da jetzt unten sitzt. Also Luzifer und Satan schmeißt er ununterbrochen durcheinander irgendwo. Das
ist aber interessant, wenn die im Osterspiel sind sie schon getrennt.
Ja.
Da gibt es einen
Satz. Ja, richtig.
Das ist ja so 1500 oder so.
Ja. Na, es kommt da deutlicher erst heraus, wirklich mit der Neuzeit, also wo so das Ich-Bewusstsein ganz stark herauskommt, das ist im Mittelalter noch nicht so da. Also auch das Denken auch noch bis zu Thomas von Aquin hin, das ist zwar schon Eigendenken, aber es kommt immer noch Inspiration herein. Das heißt, da bin ich noch nicht ganz bei mir.
Descartes, ich denke, also bin ich.
Genau, ja, das ist Neuzeit. Das ist Neuzeit. Und da kommt auch erst diese ganz klare Subjekt-Objekt-Spaltung. Ich meine, die ist zum Beispiel bei den Lehrern der Schule von Chartres, spielt das nur ganz geringe Rolle. Daher ist für die ganz klar, ich bin die Natur bin ich. Das fühlt sich nicht als ich bin da drin in dem Ding, sondern der fühlt sich eigentlich verbunden mit dem ganzen Kosmos und stellt sich nicht mit so einem äußeren Bewusstsein dem gegenüber, mit einem Gegenstandsbewusstsein. Daher kommen die nicht auf die Idee, im modernen Sinn Naturforschung zu betreiben. Der Aristoteles fängt schon an mit sowas, schon viel früher. Und das wird dann später die führende Richtung. Aber bei den Schule von Chartres überhaupt nicht. Die spüren eigentlich, wie der Kosmos in mir wirkt. Ich meine, schaut euch die Architektur von Chartres an. Ich meine, das ist der auf die Erde gestellte Himmel, der Kosmos, mit den ganzen Gesetzmäßigkeiten. Und die haben es nicht, weil sie es mit naturwissenschaftlichen heutigen Methoden erforscht haben, sondern weil sie es da drin erleben. Die kennen jede Form nachvollziehen. Die spüren, das sind Himmelsformen, das sind Formen, die Planeten zeichnen, die der Kosmos draußen macht und die baue ich da unten hin, die stelle hin. Das spüren sie in sich.
Ja.
Und daher sagen sie, ganz wichtig, der Mensch ist der Mikrokosmos, der sozusagen ein Abbild des Makrokosmos ist.
Aber es ist nicht der Tod in Chartres im Dom selbst. Es ist eigentlich eine Marienkirche.
Es ist eine Marienkirche,
das Marienleben wird ganz deutlich gezeichnet.
Ja.
Wie sie arbeitet, wie sie handelt, wie sie nicht. Und der Christus wird nur aufgezogen, also aufs Kreuz. Und bei der Erhebung bricht es ab. Es geht nicht weiter.
Ja.
Nicht der sterbende Christus,
nicht
der Leid.
Uns
ist nicht dort.
Es geht in Chartres, ich meine, Chartres hat ja eine lange Geschichte, weil da gab es schon lange in vorchristlicher Zeit, war das ein Heiligtum, das geweiht war der Jungfrau, die gebären wird. Das war noch lang bevor es irgendwas vom Christentum die Rede war. Also das Motiv, das mit der Christgeburt und so und mit der jungfräulichen Geburt und dergleichen, das ist ja wurzelt schon viel, viel, viel früher. Also das ist keine christliche Erfindung in Wahrheit, sondern sie kriegt nur dann einen tieferen und weiteren Sinn irgendwo. Aber das lebt in Chartres dort und im Grunde geht es in Wahrheit da ja immer um die Seele, in der das Geistige geboren wird. So, da ist die Göttin Natura zum Beispiel ist die große Naturseele, die Weltseele, die den göttlichen Geist aufnimmt, um jetzt die ganze Natur zu gebären. Im Grunde, das ist das Große, aber es ist die Weltseele eigentlich. Und das kommt beim Brunetto eigentlich sehr deutlich heraus, wenn man so ein bisschen genauer liest, was zum Beispiel als Sechstagewerk in der Bibel geschildert wird, also der Anfang, die Schöpfungsgeschichte, es gibt ja zwei im Übrigen in der Bibel, wisst ihr wahrscheinlich, die erste, eben das Sechstagewerk mit den sechs Schöpfungstagen und am sieben Tag Ruhe und dann danach fängt das Ganze von vorn wieder an. Es ist eine zweite Schöpfungsgeschichte, die Geschichte mit dem Garten Eden und so gleich und da gab es jetzt auch noch nichts und jetzt noch einmal, aber sie haben deutliche Unterschiede auch.
Ja, das sind ja auch verschiedene literarische Strömungen, wenn ich aus dem Nähkästchen ein bisschen.
Genau.
Die erste, Genesis 1, das Sieben-Tage-Werk, das ist eine Priesterschrift und ist damit ein bisschen jünger. Und das zweite, also mit Beginn, also der Schaffung des Garten Edens und des Menschen, drumherum die Schöpfung. Das ist dann der Jahwist.
Ja, genau.
Ja, also
weil da tritt auch erstmals Jahwe auf, nicht wahr?
Ja.
Weil vorher heißt es, die Elohim schufen, also Elohim als Mehrzahl auf jeden Fall drinnen, und dann heißt es auf einmal Jahwe Elohim. Und dann kommt immer mehr das Jahwe-Prinzip heraus. Also, aber es sind total, wenn man die Feinheiten sich anschaut, auch die Art, wie geschildert wird, es sind einfach zwei unterschiedliche Schöpfungsebenen. Weil das Sechstagewerk, wo immer gesprochen wird, alles wird geschaffen nach seiner Art, dann kann das nicht gemeint sein, dass die äußeren Tiere, die äußeren Pflanzen oder sowas geschaffen werden. Das heißt, das Urbild wird geschaffen, das seelische Urbild. Also der Geist schafft im Seelischen einmal ein Urbild, das Urbild der Tiere zum Beispiel, das Urbild der Pflanzen, nicht die einzelnen Pflanzen noch.
Gedanken sozusagen.
Genau. Also, und erst dann als zweites, und darum ist die zweite Schöpfungsgeschichte notwendig in der Bibel. Jetzt geht es erst nach außen. Jetzt wird es konkret. Da ist nämlich nicht mehr die Rede von den Arten, sondern da werden konkret die einzelnen Dinge sozusagen oder die einzelnen Wesen geschaffen. Und interessanterweise, da kommt das Böse erstmals zur Sprache. Weil das erste Mal, wo in der Bibel das Wort Böse erwähnt wird, ist dort, wo vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede ist. Das erste Mal taucht dort das Wort Böse auf. Vorher ist immer im Sechstagewerk die Elohim sprachen, es werde. Dann sieht man, es geschieht. Zweite Stufe, das heißt also, drückt deutlich aus, dass die irgendwo offensichtlich das Werk noch delegieren an andere Wesenheiten, die Ausführenden sind. Und das Dritte ist, wenn es fertig ist, sehen sie, es war gut. Das ist immer die Standard, es war gut. Es fängt mit der Erschaffung des Lichtes an. Vayomer Elohim Jehi Or, Vayehi Or. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Und dann Vayar Elohim Laor Kitob. Also sie sahen das Licht, dass es gut war. Das ist immer das bei allem, was sie erschaffen, geht es.
Entschuldigung, seit wann sprichst du Hebräisch?
Na, sprechen ist übertrieben ein bisschen, wir beschäftigen uns seit, ich weiß nicht, 8-9 Jahren mit der Schöpfungsgeschichte auf Basis des hebräischen Textes. Mit Mann, vielen. Bitte?
Wann und wo, sag ich?
Jeden Dienstag, 19 Uhr.
Wo?
Vis-à-vis. Auch auf Straße 78D über dem Kindergarten oben am Joche. Aber mit vielen, vielen Umwegen. Mittlerweile sind wir bei der Geschichte von Kain und Abel gerade. Also das wird uns jetzt die nächste Zeit beschäftigen.
Ja, das interessiert mich sehr. Entschuldigung, weil ich mache zurzeit also eine Vorlesung über die
jüdische
Theologie des Alten Testaments. Und es hat genau den gleichen Inhalt nämlich.
Ja, sehr, sehr gut. Ja.
Und ich meine, das natürlich aus anthroposophischer Sicht natürlich auch.
Ja, natürlich.
Ist natürlich eine Bereicherung. Ne?
Wir haben es gemacht, das aus dem hebräischen Urtext, eben weil da so viele Bilder drinnen stecken. Das Hebräische ist genial. Oh, also es gibt im Grund, naja, so weit, dass wir es halt ein bisschen stotternd rezitieren können. Wir rezitieren es jedes Mal.
Und übersetzt das Verb?
Ja, schon. Es ist auch übersetzt. Aber das Spannende ist, dass in den hebräischen Worten, von den Lauten her, wenn man die wirken lässt, kommen Bilder. Weil jeder Laut in Wahrheit macht was anderes. Es sagt K oder K. Oder das sind alles eigentlich formende Bewegungen. Die Sprache ist so, ist die entstanden im Grunde, dass wir die Formen der Natur nachbilden, im Grunde. Das heißt, und darum kommt man dann in der Bibel auf so Sachen, am Anfang war das Wort. Weil man sagt, da forsche ich eigentlich, indem ich spreche, den Schöpfungskräften nach. Weil ich genau dieselben Formkräfte da in der Sprache erlebe, die draußen in allen Naturformen zu finden sind.
Aber warum gibt es so viele Sprachen?
Ja, naja, in der Bibel wird das erklärt, halt im babylonischen, also babylonische Sprachverwirrung.
Die sich entwickelt hat vom Althochdeutschen über Neuhochdeutsch in unsere Sprache und sie entwickelt sich wieder. weiter. Ja. So gehen dann die Zweige des Lustes.
Also, naja, es geht in Einseitigkeiten hinein. Weil auch, ich meine, das hat ja einen gewissen Sinn, dass dann einzelne Völker entstehen, die ganz bestimmte Seelenqualitäten entwickeln. Braucht man sich nur anschauen, die Mentalität einzelner Völker, die ist unterschiedlich. Jetzt kann jeder Einzelne drinnen anders werden, aber grundsätzlich ist er, weiß ich nicht, ein Norddeutscher hat eine andere Mentalität als wir. Und der Franzose hat wieder eine andere Mentalität oder ein Italiener. So als Grundstimmung. Und das heißt, da werden bestimmte Seeleneigenschaften einmal spezialisiert, besonders ausgebildet, in Wahrheit aber, um irgendwann einmal der ganzen Menschheit zu gehören. Sage ich, aber das ist die Zukunft. Aber es entsteht dadurch mehr Reichtum zunächst einmal. Die Ursprachen und das Hebräische liegt näher dran noch an den Ursprachen irgendwo, so ähnlich wie Sanskrit auf eine andere Weise. Da ist das alles noch sehr beweglich.
Halt. Sehr viele Vokale drin.
Ja.
Also wenn man das hört, sind
es ist, wobei, aber wie bei den alten Sprachen überall, wenn man es schreibt man nur die Konsonanten. Genau. Die hatten aber total die Sicherheit, das zu vokalisieren, also im Zusammenhang. Genau. Und dasselbe Wort ist auch manchmal mit der gleichen Bedeutung anders vokalisiert, wenn es in einem anderen Zusammenhang ist. Das ist sehr lebendig. Und
aber jetzt auch so, wenn man dir zugehört hat, das ist eine ungemein also Vokal.
Ja, die hat eine gewisse Melodie. Ja. Und das liegt drinnen, also dass die Zeit, in der die Sprache entstanden ist, gab es jedenfalls noch Reste dieses bildhaften Erlebens. Es gab nicht immer in der Menschheit dieses abstrakte Denken, das wir heute haben. Vorher war ein Denken, das in Bildern war. Daher die Mythologien, daher die ganzen Schöpfungsgeschichten und so weiter, die in Bildern erzählen. Das ist nicht in abstrakten Begriffen. Und die Bilder sind nicht einfach, nein, irgendwer denkt sie aus, wie das ist, sondern die hat man erlebt. Von denen hat man geträumt, die hat man erlebt, wenn man in die Natur geschaut hat. Die waren halt da, so wie wir uns halt Gedanken machen dazu. So waren die Bilder halt einfach da. Weiß ich nicht, das ist bis in die griechische Zeit hinein geht das. Ist so toll der Übergang bei den griechischen Dramatikern vom Aeschylus bis zum Euripides. Der Orest-Tragödie. Der Orest bringt seine Mutter um, weil die seinen Vater ermordet hat. Und zwar bringt er die Mutter samt ihren Liebhaber um in Auftrag des Apollo. Trotzdem, was passiert, kaum ist die Tat geschehen, wird er von den Rachegeistern, von den Erinien verfolgt. Und die treiben ihn hinaus, also dass er in die Welt flieht und praktisch sie nicht mehr zu helfen weiß von den Erinien. Das heißt, so hat man tatsächlich damals erlebt, wenn man eine böse Tat getan hat, nicht das Gewissen spricht zu mir, das hätte ich nicht tun sollen, sondern er ist Tag und Nacht von solchen Traumbildern sozusagen verfolgt worden, die so stark waren, dass viele dieser Mörder sich selber dem Gericht gestellt haben, um getötet zu werden, um endlich das loszuwerden. Weil sie noch dazu die das Gefühl gehabt haben, ja, selbst wenn ich sterbe, also ohne dass das als Sühnetod anerkannt ist, dann verfolgt mich das nach dem Tod noch weiter. Das heißt, ich werde geplagt von diesen Bildern. So real waren die. Also da war sozusagen der Baum, der vor mir steht, viel weniger wichtig als das Bild, das mich Tag ein, Tag aus verfolgt. Also das weist auf einen anderen Erlebniszustand zurück. Solche Dinge kommen auf, natürlich trotzdem manchmal, wenn der Dante seine Bilder schildert. Manchmal ist es da, man merkt es bei einzelnen Bildern ganz deutlich, die haben zwar die mythologische Anregung, aber die sind erlebt auch. Weil er sie in ganz eigener Weise schildert. Nicht einfach eins zu eins übernommen, sondern das ist eine Anregung, aber die löst ihn immer Bild aus. Aber das sind sozusagen die Goldkörner drinnen. Daneben ist ein riesiges Ding, was im Grunde katholische Theologie ist. Wo er das versucht, jetzt in Gedanken zu ordnen, die ganze Sache, und zu erklären, warum das so jetzt oder so ist. Also das ist kein Schauk, das ist Theologie. Also er hat beides eigentlich. Also er steht da zwischen zwei Sesseln, aber das ist vielleicht gerade das Typische für die göttliche Komödie oder auch das Reizvolle, dass er mehr, viel mehr als der Brunetto Latini diesen Übergang schafft, weil der Brunetto Latini schildert die Bilder. Das ist einfach wie eine spannende Geschichte, das ist wie eine Mythologie, wo die Göttin Natur begegnet und ihm alles schildert und ihn weiterführt und ihm alles erklärt und zeigt und wo er dann auch kommt, eben durch die Welt der vier Elemente geht er durch und durch die Planetensphären geht er durch, ja vor den Elementen geht er sogar durch, also durch die ganzen Säfte im eigenen Inneren, da sieht man, also er steigt eigentlich durch den Körper, in den Körper hinein, über den Körper, über die Sinne hinaus und dann in die geistige Außenwelt im Erleben. Also er erlebt die eigenen Körpersäfte, die jetzt die Phlegmatik, die Cholerik bewirken. Also das heißt, er spürt die Qualität der Körpersäfte. Das heißt, die alte griechische Medizin beruhte ja auf der Säftelehre, bis ins Mittelalter hinein war die. Aber natürlich im Mittelalter wieder nur mehr aus Tradition übernommen, im Großen und Ganzen bei den Griechen, die es entwickelt haben, auch noch aus einem Erleben, dass die verschiedenen Körpersäfte unterschiedliche Qualitäten haben, die sich zum Beispiel im Temperament widerspiegeln. Das kann ich erleben. Das heißt, ich spüre, wenn einer Choleriker ist, bei dem hat das was mit dem Blutkreislauf zu tun. Da kocht es drinnen. Da kocht mehr als bei einem anderen drinnen. Und wenn einer die schwarze Galle hat, dann ist das was auf sein Gemüt verfinsternd wirkt. Das Schwarze kommt eigentlich mehr davon, dass das Gemüt sich verfinstert. Da ist eine Verhärtung drinnen, in den ganzen Absonderungen drinnen, irgendein Zehersaft und so weiter. Weil die einfach die eigene Lebenstätigkeit noch viel mehr erlebt haben. Die haben den Körper nicht so von außen betrachtet, bitte Herr Doktor, machen Sie eine Untersuchung, sondern heilen bestand eigentlich zu spüren, was ist da drin los. Und der Arzt war der sich in den anderen hineinversetzen konnte und das sogar beim anderen noch bewusst miterlebt, was da los ist. Aus seiner ganzen Lebensäußerung heraus. Das haben wir halt ziemlich verloren, darum wenn wir heute immer zum Arzt, bitte reparier mich. Und haben null Vertrauen zu den immensen Lebenskräften, die wir eigentlich in uns haben. Selbstheilungskräfte. In Wahrheit, Heilung kann immer nur durch die Selbstheilungskräfte passieren. Nur müssen sie unterstützt werden oft, nicht? Weil sie einmal durch irgendwas blockiert sind. Dann kann man sie dann auf die Sprünge helfen mit irgendwas. Aber manche Dinge, siehe Impfungen oder was, sind natürlich einerseits ein Schutz, andererseits ist es wie wenn ich mit einer Kanonenkugel reinschieße, ja. Die Selbsthaltungskräfte. Die fliegen mir mal um die Ohren herum, dass ich einen guten Effekt erziele. Das ist das Problem. Also die Medizin wird sich in der Zukunft noch sehr ändern, mit Sicherheit. Sie hat wahnsinnig tolle Sachen entwickelt, heute spezialisiert. Die betreffen vor allem alles, was man reparieren kann. Und reparieren kann man das physisch-mechanische im Grunde. Also Chirurgie und Ding, das Mechanische, das ist, hat es in der Form nie gegeben, in der Reife. Und das ist erst der Anfang, die Spitze des Eisberges. Aber dafür hat man die ganze Heilung eigentlich verloren.
Und das ist schade. Mein Vater hat einmal einen Vortrag gehört über chinesische Medizin, also TCM.
Ja.
Und er sagt, also ein chinesischer Arzt, also der TCM betreibt eben, der sieht den Menschen auch ganz anders, ganzheitlich.
Richtig. Ja,
und da geht es also um irgendwelche Meridiane und Entsprechungen. Richtig. Ja. Und da kann das auch, also da kann das herstellen und so weiter.
Ja.
Und da ganz anders teilen, ja.
Der arbeitet mit den Selbstheilungskräften, also mit den Lebenskräften in uns. Der Steiner nennt es dann den Lebensleib oder Ätherleib. Da wird es lebendig drinnen. Und eben dieses bildhafte Erleben hängt aber genauso mit diesen Kräften zusammen im Übrigen. Etwa unser Verstandesdenken, das hängt wirklich stark mit unserem physischen Gehirn zusammen. Da bauen wir das Hirnkastel. Diese Bilder sind vielmehr aus den Lebenskräften geschöpft.
Aber es ist ja heute auch noch in diese Bildsprache, ist in der Bibel und in den Märchen.
Ja, natürlich.
Also
ja.
Also das kommt ja Gott an Mysterien dran. Also
ja, natürlich.
Heraus,
ja,
die Märchen.
Natürlich. Das, Wobei das in dem Mysteriendrama noch das so, das ist ja schon jetzt wieder was, was in die Zukunft weist, wo sich einmal vereinigen wird, von jetzt ab möglich zu beginnen, dieses bildhafte Erleben mit dem ganz klaren, bewussten Verstand aber auch.
Ja.
Also sozusagen Herz und Hirn miteinander zu verbinden, weil die Logik, die jetzt in der Naturwissenschaft ist, die in der Theologie drinnen ist, die ist im Grunde da ohne dem. Die Lebenskräfte haben ja Zentrum eigentlich da. Und dann natürlich auch da unten, ich meine, die Weisheit der Leber, bitte, die Weisheit der Leber. Jeder, der die Leber studiert, dem muss klar sein, dass die als Organ genommen, was da an Prozessen sich abspielt, was an innerer Intelligenz notwendig ist, dass das funktioniert, die übertrifft millionenfach die Weisheit dessen, was das da oben zusammenbringen könnte, jemals. Also ich sage immer, warum haben wir das Gehirn als Denkorgan? Weil es das dümmste Organ ist, das wir haben. Weil unser Bewusstsein noch so schwach ist, dass es die Weisheit, die in der Leber allein wirken würde, nicht aushalten würde. Uns wird das Bewusstsein explodieren, das heißt, wir würden in einer riesigen Schmerzblitz vergehen. Weil Schmerz entsteht im Grunde dann, wenn unser Bewusstsein die Fülle der Erlebnisse nicht aushält. Dann entsteht Schmerz im Grunde, dann erleben wir etwas als Schmerz. Darum, immer wenn wir in ein Organ aufwachen, produziert es immer viel mehr Fülle als das da oben. Und das hält man nicht aus, dann ist es besser, wir schlafen da unten.
Was heißt in einem Organ aufwachen?
Naja, dass uns was wehtut, heißt im Organ aufwachen. Bei der Leber geht das nicht einmal. Die Leber ist so weise konstruiert, als eines der wenigen Organe, dass man gar nicht darin aufwachen kann. Höchstens, wenn rundherum eine Entzündung ist, dann spürt man die. Aber die Leber selber hat keine Nerven, nichts, da gibt es kein Aufwachen in der Leber. Also das heißt, die Weisheit der Leber ist uns auf dem Weg, so wie es uns beim Gehirn zugänglich ist, gar nicht zugänglich.
Und man spricht ja von einem Bauchhirn.
Ja, ja, genau. Da ist nur diese Weisheit, das ist eben die, die in solchen Bildern spricht. Und wo der Verstand so, also, aha.
Ja.
Verstehe ich nicht. Es wirkt zwar, was dann vielen Leuten heute unangenehm ist, nicht wahr? Die wollen das dann viele nicht. Es ist ganz klar, das sind also die, die dann von irgendwelchen geistigen Sachen, geistige Sachen heißt nichts anderes, als einmal in solchen Bildern die Dinge erleben, die sofort, weil, nein, ich verstehe das nicht von oben, das entgleitet mir, das überschwemmt mich mit irgendwas, ich bin immer ich selber, ich weiß nicht, was wahr ist, was ist falsch, ist das ein Schmäh oder nicht, oder, und ich spüre aber trotzdem, es tut was mit mir, weg, streu, alle Hände weg. Ich meine, darum wird man bei der göttlichen Komödie auch erleben, dass viele zurückzucken auch. Vor allem, wenn die Bilder zu intensiv werden, weil man dann nämlich merkt, das sind aber nicht nur halt nette Fantasien, sondern die haben aber mit mir was zu tun. Die rühren was an, was in mir auch da ist. Und da wird es unangenehm.
Ja. Nur,
eigentlich, also für mich zumindest, ist das der Grund, weil ich uns, dass wir uns damit beschäftigen, oder ein wesentlicher Grund, weil wir, glaube ich, heute in der Zeit leben, wo genau von diesen Kräften, die da heute noch im Unterbewussten schlummern, sehr vieles beginnt heraufzubrechen. Was bis jetzt, wie soll ich sagen, durch gesellschaftliche Regeln unter Druck gehalten wurde und geregelt wurde, das tut man nicht. Und das ist für die Kinder schon selbstverständlich relativ, das funktioniert heute nicht mehr. Funktioniert einfach nicht mehr. Bei vielen funktioniert das nicht mehr. Sondern es geht heute nur mehr, dass das wache, bewusste Ich sagt, ich stelle mit dem und nehme es selber in die Hand. Es hilft mir nicht mehr einfach so einfach die Gemeinschaft dazu, sondern ich muss selber was tun. Das heißt, was muss ich tun? Ich muss in die Hölle hinuntersteigen, weil das ist nichts anderes. Weil diese Kräfte sind zunächst Hölle, aber da sie auf der anderen Seite ja auch total was Wichtiges und Gutes und Positives sind, ist das aber auch der Weg zum Himmel genauso, der durchgeht. Weil es sind Lebenskräfte drinnen, starke, es sind extrem starke Triebkräfte, die aber was Positives auch sind. Seelenkräfte, starke Seelenkräfte, wo unser abstrakter Verstand, was hat der für Kraft? Nichts. Ich meine, weiß man da, meistens die ganz abstrakten Denker sind unheimlich gescheit, es ist auch gescheit, das zweifle ich nicht an, aber passieren tut dann nichts.
Ja, ja.
Weil vor lauter Gescheitheit kommen sie nie zum Tun.
Sehr schwer. Aber wenn wir noch einmal zum Hirn zurückkommen, ja. Das ist natürlich der Mensch zum Denken ausgerichtet, nicht?
Also ja, ja.
Das ist ja dafür prädestiniert, das Gehirn.
Natürlich.
Aber jetzt kommt es darauf an, welche Gedanken wir weiter denken.
Das ist schon wichtig.
Das ist das, was wir uns ja erst erringen müssen.
Ja, ja.
Das hat es ja früher nicht so gegeben beim Einzelnen.
Das heißt, was ganz Gewaltiges eigentlich, dass sich das Denken total ändern muss. Also wir haben heute im Denken zwei Entwicklungsrichtungen. Die eine, die also dieses abstrakte Denken ist, die wird immer mehr das wahrmachen, was die Naturwissenschaft so aus dem Zug des Materialismus sagt, das Gehirn ist das, was denkt, was heute eh schon jeder glaubt. Und wir sind auf dem besten Weg, das wahrzumachen. Das nämlich, weil in Wahrheit hat es zwei Seiten. Wenn man sich die Entwicklung des Gehirns anschaut, sieht man, dass zuerst Kräfte da sind, die das Gehirn überhaupt bauen und strukturieren. Und das sind ganz offensichtlich die gleichen Kräfte, mit denen wir denken, weil auch wenn wir dann später denken, bauen wir zwar nicht mehr so radikal, aber doch immer wieder um unser Gehirn. Das Denken verändert das Gehirn. Also ich kann genauso gut sagen, das Denken baut das Gehirn. Ja, das ist richtig. Zu spät kommen, die werden verpennt. Rocky, du wirst solo den Cerberus spielen, glaube ich. Du schaffst es locker. Ja. Rocky, es ist alles gut. Alles wird gut.
Ich glaube, er ist erschrocken.
Ja, klar.
Nein, das ist...
Eindringlich das Bier, ja. Rocky, alles gut, hast ja recht, muss man melden. Passt, macht nichts, passt schon. Na bitte, lass es doch. Ja. Alles gut. Na, um aufs Gehirn zurückzukommen. Also man hat beide Seiten. Einerseits baut das Denken, also gewisse Prozesse bauen das Gehirn und das sind aber die Prozesse des Denkens, weil man kann halt ja wunderbar zuschauen mit der Medizin, mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, kann man direkt zuschauen, wie also Gedanken, erstens einmal die Blutströmungen steuern, alles Mögliche, wenn gewisse Gedanken wiederholt gedacht werden, wie das zu neuen Nervenverbindungen führt, nicht zu neuen Nervenzellen, das geht in der Regel nicht mehr, aber neue Verbindungen. Wir bauen also ununterbrochen dort drin. Also man kann eigentlich sagen, Denken baut das Gehirn. Der Nebeneffekt ist, dass wir davon ein Spiegelbild erleben als Gedanken. Das ist das, was wir erleben. Das ist aber eigentlich nur das Spiegelbild. Die Realität sind eigentlich die Kräfte, die das Gehirn bauen. Dort sind sie in der Realität.
Merkst du ja dann statt bei jemandem, zum Beispiel der Schlaganfall,
ja.
Wie sich das alles wieder neu
ordnet, ja, genau.
Dass es andere Wege geht.
Genau, das wird umgebaut, ja.
Jetzt einmal vielleicht über drei Ecken,
ja.
Aber es kommt dann auch wieder dorthin. Also das ist für mich immer faszinierend.
Das fasziniert. Und das Interessante ist, dass wir überhaupt sowieso mit dem Alter lernen, mit immer weniger Gehirn auszukommen, weil es sterben pro Tag, weiß nicht, 100.000 Nervenzellen mindestens. Gut, okay, das ist nicht gleich ein Zusammenschrumpeln, aber sogar, also ein interessanter Fall fällt mir ein. Ich weiß nicht, wo das war, da gab es irgendwo eine Ordensschwester, die war halt in einem Orden Bibliothekarin, war schon sehr betagt und die hat einfach eine Riesenbibliothek, die hat sofort gewusst, wenn wer ein Buch will, ja, da gehen Sie in Gang 5, Reihe 7, dort in der dritten Etage, oben steht das links, das ist eins mit einer roten Rücken und einer schwarzen Schrift drauf. Dort finden Sie das, ohne dass Sie in einer Kartei nachschaut. So, jetzt ist die dann irgendwann einmal verstorben und man hat eine Autopsie gemacht und hat festgestellt, dass eigentlich von den Symptomen her die schwere Gehirnzersetzung hatte, also schwere Alzheimer. Also das heißt, die weitesten Teile des Gehirns waren unbrauchbar in Wahrheit. Und trotzdem, diese Dinge, die sie sich über Jahrzehnte eingeprägt hat, die waren da, ohne Problem. Und sie war auch durch diese geistige Erregung trotzdem nicht irgendwie im Tagesablauf behindert oder so, also das sozusagen nicht verwirrt oder irgendwas, überhaupt
das
nicht.
Das hat man gar nicht
das hat man, nein, ja, die waren baff eigentlich, die waren baff. Also, und da gibt es natürlich, wird man sicher auch in der Zukunft noch auf vieles drauf kommen, weil ja gerade diese Demenzerscheinungen so sehr stark zunehmen und man wird sicher drauf kommen, dass man einen großen Einfluss darauf hat, wie man während des Lebens mit dem Gehirn sozusagen umgeht. Wie man das trainiert. Alles, was Einseitigkeiten, Schablonen, Denken ist, führt dazu, dass eine starke Verhärtung des Gehirns in bestimmten Strukturen ist und die Fähigkeit verloren geht, neu umzuordnen. Weil wenn die Fähigkeit stark entwickelt ist, umzuordnen, fällt halt was aus. Gut, es gibt noch andere Ding. Und die baue ich um, das geht in großem Stil im Grunde.
Ich habe ein ganzes Vortragsreihen einmal gemacht, eben ging es ums Altern. Ja?
Ja.
Da hat der Vortragende gesagt, dass es eben zum Beispiel, wie du das meinst, dass man eine Lade umtauscht.
Ja.
Oder ich habe zum Beispiel zwei Radios und von Zeit zu Zeit tausche ich die.
Ja, genau.
In der Küche das an. Das eine hat seitlich zum Aufnehmen, ja, und das andere um.
Genau.
Das fällt mir auch.
Ja.
Und in der Küche schaffe ich es nur, weil ich bin halt drüber gegangen, Kopf seitlich, von,
ja,
obwohl es jetzt oben ist. Also das sind so Dinge, einfach die Gewohnheiten.
Genau.
Wieder einen Impuls zu schaffen.
Genau. Ja? Nein, weil gerade dort, wo man an Gewohnheiten, ja, arbeitet, das ist ja schwer. Mhm. Das ist noch schwerer, als momentan einen Impuls zurückzuhalten. Gut, da kann ich nicht sagen, jetzt hole ich mich mal zurück. Aber Gewohnheiten umzuändern ist schwierig. Das heißt, das bringt wahnsinnig viel und das geht auch tiefer, weil die momentanen Impulse, das lebt im Seelischen. Die Gewohnheiten leben in den Lebensgriff. Das sind Lebensgewohnheiten. Und das ist gesundend. Ich meine, das sind alles Dinge, ich meine, das ist ein Riesenfeld. Also, die Medizin wird einmal ganz anders ausschauen. Und noch eine ganz andere Dimension kriegen, wenn man diese Dinge berücksichtigt. Ich meine, weil das sind Dinge, die über Gesundheit, Krankheit sehr wesentlich entscheiden und wie man daraus herausgeht, wie man daraus hervorgeht. Also am schwierigsten jedenfalls, wenn ich sage, Herr Doktor, bitte reparieren. Mhm. Wo ich ganz passiv wäre, weil da kämpfe ich geradezu gegen die eigenen Selbstheilungskräfte.
Und der Doktor probiert an.
Der probiert irgendwas einmal dumm.
Ja, was soll
er? Ja, kann er auch nicht anders. Weil das, eben, das ist es.
Weil er kann Röntgen sehen, aber er kann nicht
gehen. Eben, nein, die eigentlichen Lebenskräfte sieht er nicht. Und das hängt aber wieder mit der seelischen, mit dem Seelischen zusammen. Das hängt ja mit den ganzen Kräften zusammen, die ganze Hölle in uns. Weil, was ist die Hölle? Die Hölle sind einmal diese unterbewussten Seelenkräfte. Je tiefer ich runterkomme, desto mehr komme ich da ins Innere des Inferno hinunter. Bis ganz nach unten, das sind die stärksten Kräfte. Das sind die allerstärksten. Wenn die fehllaufen, dann sind sie eine Katastrophe. Wenn sie aber richtig eingesetzt sind, sind sie ganz was Positives. Ja. Also das heißt, die Hölle hat eigentlich auch zwei Seiten. Die Hölle ist so der Spiegel eben auch des Himmels. Und nicht umsonst schildert eben die neuen Kreise der Hölle und die neuen himmlischen Sphären. Also die gehören zusammen. Und ich muss sozusagen durch die Hölle, das heißt durch die fehlgeleiteten Impulse durch, um zu den richtigen zu kommen.
Naja, es sind eigentlich wirklich der Verdauungsvorgang, nicht?
Ja, ja.
Der ja noch total im Finstern liegt.
Also der liegt total im Finstern, ja, ja.
Und erzeugt aber auf der anderen Seite neues Leben.
Ja, ja.
Unsere
ja, ja,
Organe,
eben, das ist klar.
Unsere
klar.
Physische.
Ja, ja, es geht ja runter bis zu den Reproduktionskräften und dort sind die höchsten Kräfte. Ich meine, das sind die, die leben und nicht nur leben, menschliches Leben sogar schaffen können. Das heißt, das ist die Quintessenz der Schöpfungskraft schlechthin.
Ja.
Aber die kann er natürlich total abirren irgendwo.
Deswegen liegt der Geburtskanal, Gebärmutter, sozusagen parallel zu den Gedärmen, zum Rektum.
Ne? Ja, sicher, das hängt alles zusammen.
Geburt
ja.
und Tod, ganz ja, ja. nah
beieinander. Ja, das ist klar. Ja, also das
Basischakra.
Ja, das Basischakra, ja, ganz genau. Nur das ist natürlich heikel, das anzugehen, weil unser Bewusstsein einfach noch viel zu schwach ist, um mit diesen starken Kräften umzugehen. Weil, wenn ich jetzt von der Leber rede, die Kräfte, die aber jetzt wirklich Reproduktionskräfte sind, sind noch eine Stufe höher. Weil die Leber sozusagen erhält im Wesentlichen den Organismus, der mal da ist. Aber durch die Reproduktion wird sogar noch ein neuer geschaffen. Also das ist nur die Steigerung dessen. Also das geht im Grunde noch darüber hinaus. Aber also mit dem muss man sich auseinandersetzen. Also das heißt, da ist einerseits unheimliche Weisheit, aber auch unheimliche Möglichkeit der Abirrung von der Weisheit. Und so wie wir eben jetzt sind auf Erden, tragen wir beides in uns. Jeder von uns. Also, weil wenn wir das hätten, dass nur das Positive wäre, dann brauchen wir sicher keinen Arzt oder irgend sowas. Weil dann würde das alles in Harmonie funktionieren und unser Seelenleben würde nicht ununterbrochen dazu beitragen, dass wir das alles ruinieren. Weil in Wahrheit ist das die Ursache. Wir ruinieren durch unser Bewusstsein, durch unser Seelenleben, weil es eben noch nicht so harmonisch ist, wie es einmal vielleicht werden könnte oder sein sollte oder wie es gedacht ist, ruinieren wir eigentlich das. Also daher Bewusstsein entsteht dort, gerade wo der Absterbenspol ist, nämlich da oben. Weil das Gehirn ist, jetzt sage ich nicht, das ist das dümmste Organ, jetzt sage ich was anderes, es ist das Organ, das am nächsten dem Tod ist. Weil unser ganzes Leben lang ist das Gehirn immer an der Grenze zum Absterben. Und braucht also unheimliche, ich will schon fast sagen, so medizinische Geräte, um am Leben erhalten zu bleiben. Nein, medizinische Geräte nicht, aber es braucht ein Viertel der Körperenergie, dass es nur lebt. Egal, ob wir denken, schlafen, wachen, ist ganz wurscht. Viertel, muss man sich vorstellen, hat 4% der Körpermasse und ein Viertel der Körperenergie verbraucht es, nur dass es nicht tot wird. Wenn wir dann angestrengt denken, kommt noch einmal dazu. Und wenn wir dann noch die Sinne einschalten, namentlich die Augen verbrauchen also immens viel Körperenergie auch. Daher, wenn man schon ein bisschen müde ist oder so, die Augen zu machen hilft, weil da schalte ich auch einen großen Energiefresser einmal ab. Das ist so, wie wenn ich irgendwo die Starkstromheizung abdrehe, Energie sparen. Dann wirkt das ein bisschen. Also das laugt den Körper aus. Das haben die niederen Tiere oder was haben das alles nicht, daher leben die recht frisch und der Regenwurm in den Zerteil regeneriert sind. Und bei uns müssen wir froh sein, wenn wir nicht bei einem Schnitterl schon eine Narbe haben. Das heißt unvollkommene Regeneration. Also wir haben einen unheimlichen Aufwand und das da oben, das fast am Tode ist, am Leben zu halten und damit bewusst zu werden. Aber das brauchen wir, um ich bewusst zu werden. Weil kein Tier verwendet so viel Energie dafür, selbst die höchsten Säugetiere nicht.
Und die Todesstätte Christi ist die Schädelstätte.
Die Schädelstätte. Das heißt, die ganze Geschichte mit Christi und Christi Höllenfahrt, die ja da angesprochen ist, also wo überhaupt ja eigentlich ausgedrückt wird, so richtig der Abstieg da nach unten und der bewussten Erkenntnis dessen, was da ist, ist ja erst möglich, seit das Höllentor aufgebrochen ist durch den Christus. Es wird ja da geschildert, weil es geschah vor 19 Stunden und 1200 irgendwas Jahren. Also ganz präzise Angabe. Erst da kann man hinein. Das heißt eigentlich, dieser Weg mit Bewusstsein etwas mehr von dem erleben, was da drin steckt, einmal in den Seelenkräften zuerst. Von den Lebenskräften rede ich noch gar nicht, weil die sind noch unterbewusster. Aber schon die Seelenkräfte, das sind die ganzen Schilderungen, in den Höllenkreisen. Da kommt das heraus, nämlich vor allem zunächst einmal das, was die Verfehlungen sind, wo was schiefläuft, wo das seelische Lebenskräfte für seinen puren Egoismus verwendet. Und nicht eigentlich nur um den Organismus zu erhalten und was der Welt zurückzugeben. Brauchen wir aber, sonst waren wir keine selbstständigen Wesen, also es nutzt nichts. Wir brauchen das Ego auf jeden Fall auch, das ist der Punkt. Aber das Ego ist das, was zerstört. Es zerstört uns selber, die Welt draußen auch, aber vor allem einmal uns, und das ist die Hölle, die wir da erleben. Und je tiefer man halt kommt, desto schlimmer wird es. Und da tauchen auch immer wieder die Gestalten auf, so menschenähnliche Gestalten, der Minotaurus zum Beispiel, also mit dem Stierkopf und dem Menschenkörper, oder der Gerion mit dem Menschenantlitz und das Löwending und dann so ein Drachenschwanz hinter der, was er da hat. Immer wieder solche Gestalten, die so halb Mensch sind, halb Tier sind. Das ist nichts anderes als diese Triebkräfte in uns, die wir nicht in der Herrschaft haben, die sozusagen selbstständig sind, die noch rein triebgebunden sind, wie beim Tier, vielleicht, wenn es gesund läuft, instinktgebunden, wenn nicht, was beim Menschen immer die Gefahr ist, dass die Instinkte versiegt sind und die Triebe dafür maßlos werden. Das ist beim Menschen die Gefahr. Weil das Tier, beim Tier gibt es die Gefahr eigentlich weniger. Ich meine, ein bisschen gibt es das bei den Haustieren manchmal, wenn wir ihnen unsere Unarten angewöhnen. Ja. Dann passiert das. Also wenn ich runterlimme einen Zucker, einen neuen Zucker, weil, und die da auch die Bonbon reinschmeißen, dann wird der auch so. Obwohl er eigentlich ein ganz Mopser ist. Aber von selber wird das kein Tier tun, sondern das weiß, wenn es genug hat. Der Mensch nicht. Weil bei ihm eben nicht mehr der große Instinkt, was sind die Instinkte? Das sind eigentlich die großen Gesetzmäßigkeiten draußen, die wirken. Das ist eigentlich mit der ganzen Natur verbunden. Das regelt es im Grunde. Da ist die ganze Weisheit der Natur, die wirkt und das regelt. Bei uns einmal Schnitt, weil jetzt heißt es, du da oben, ich. Ich deute jetzt dann nach oben, nicht weil es ich wirklich dort sitzt, aber wenn wir uns da oben dessen bewusst werden. Etwa weil in Wahrheit, das müssen wir nur noch fragen, wo das Ich wirklich ist. Es ist nämlich nicht da oben. Aber da ist der Punkt. Wo ist? Ja, wo ist es denn? Wo hat es sich versteckt? Das ist die Frage, die hier geklärt wird. Drinnen.
Ja, wo ist es? Wird geklärt?
Die Frage wird geklärt.
Zum Himmel,
weißt du, oder? Auch durch diese vielen.
Ja, sicher. Sicher, damit haben wir eh schon so zumindest ja, einmal nur wissen, die Antwort sicher, die steht ganz am Ende.
Unten ist es nicht das Ich, oder?
Bitte?
Nein, also, unten ist es wahrscheinlich nicht das Ich.
Genau.
Unten ist es nicht.
Aber der Weg führt aber durch den Mittelpunkt der Erde. Also das heißt wirklich in der Realität es fassen, werde ich erst, wenn ich mich diesem ganzen Weg gestellt habe dadurch. Das ist der Punkt. Sonst habe ich nur das Spiegelbild, das Kleine davon, unser verstandesmäßiges Spiegelbild. Ja, ich bin ich. Ja, ich weiß ja, geboren bin ich da und dort und das habe ich gemacht in meinem Leben. Das bin ich.
Ja, aber schafft man das überhaupt in einem Menschenleben?
Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt viele, die die Frage dahin beantworten, völlig unmöglich. Wie der Lessing zum Beispiel, der dann sagt, eigentlich, wenn ich mir den Menschen als ein sich entwickelndes Wesen denke, das durch eigene Kraft, was nicht göttliche Gnade ausschließt, aber was zumindest fordert auch, dass der Mensch was tut. Und wenn ich mir anschaue, was bringe ich in ein Leben weiter, unmöglich. Dann brauche ich mehrere, viele. Nicht nur mehrere, sondern viele.
Aber auf der anderen Seite, wenn man schaut, wie sich der Blondness der Tante, diese vielen, vielen Überwindungen,
ja, ja.
Wenn er dieses Wesen nicht hätte, ja, der ihm immer wieder sagt,
ja, ja, ja,
jetzt
ja.
Geh und geh da durch und das feiert dort nichts oder hüpft den
Berg
hinauf, wenn er keine Kraft mehr hat, das ist ja unwahrscheinlich. Da ist auch tollen Wille angeschaut.
Ja. Diese, ja, ja. Und es ist ja ganz interessant, dass ihn eben durch diese Reiche, aber wer führt, der eben wirklich in von den uns. Unteren, von unten
von uns.
Führt.
Ja.
Also da führt ihn jetzt kein Engel durch, nein, oder was, nein. sondern es führt irgendwer durch, der zwar sicher ein reiner Mensch ist, aber trotzdem nicht dem der Himmel versperrt ist.
Ja.
Das ist ja das Interessante daran. Man heute sieht das die Theologie nicht mehr so ganz so, wie es im Mittelalter eben noch gesehen wurde. Also
Warum haben die Katholiken eigentlich die Höllenfahrt Christi dann aus den Evangelien rausgenommen?
Was? Ehrlich?
Ja, naja, das ist nur im Apokryphen Nikodemus.
Ja, naja, wirklich geschildert wird es nicht. Es wird nur gestreift, sagen wir mal so, aber die Essenz ist nicht da. Ja, aber das hat schon einen gewissen Grund, weil eben die Zeit noch nicht reif war, sich dem zu stellen. Weil natürlich begegnen wir damit den ganzen Widersacherkräften. Das sind ja die bewirken, dass unser Seelenleben, wenn ich jetzt nur von dem rede, nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Sondern dass da drinnen eben halt ganzer Schmutz und Schlamm, der da geschildert wird, auch drinnen lebt. Wir haben den alle drin. Ich meine, meistens wissen wir es halt nicht, dann sagen wir sind nicht ganz brav. Und wenn das nicht heraufdampft, ist es ja auch so. Ich meine, die Gefahr ist nur heute, weil es durch die äußeren gesellschaftlichen Regeln nicht mehr gebändigt wird, dass es dann unvermittelt einmal aufbricht. Und das sind die Dinge, die man sich in der Welt anschauen kann. Jetzt wieder das Attentat in London. Das war sicher gestern, ja. Das war sicher wieder irgend so ein Verrückter, der mit seinen eigenen Kräften da nicht fertig wird. Dann schreit der IS, der Islamische Staat, reklamiert das für sich. Das machen sie ja mittlerweile schon so. Sie rufen eigentlich jeden Wahnsinnigen auf, im Grunde tu das und wir übernehmen sozusagen Ding und damit stehen wir in der Welt groß da, was wir alles bewirken. Aber im Grunde passiert da nichts anderes, als dass solche Kräfte von unten, solche Kräfte, wie der Dante da schildert, heraufbrechen, die eigentlich in jedem Menschen da sind. Gott sei Dank bei den meisten nicht herauskommen. Aber wo unter einer bestimmten Konstellation halt das dann herausbricht und dann ein Albtraum wird. Wo heute es nur mehr für Blick auf die Zukunft den Weg gibt, das eigene Ich muss so stark werden, dass es diese Kräfte selber, bewusst, als einzelnes Individuum im Griff hat. Dann kann ich die negativen Seiten davon weghalten und kann sie nicht nur das, sondern sie positiv nutzen. Und dann sind die ein Kraftwerk, puh. Da schaue ich mal, also dann, weil um Dinge im Erdenleben umzusetzen, brauche ich die Kräfte. Da, was da oben schwebt, ist toll, aber das ist für die Himmelssphären. Das ist die berechtigte Seite von dem, also die Seligkeit beruht in der unsterblichen Seele, die dann davon schwebt. Das ist es auch nicht alleinig sozusagen. Damit könnte ich nicht die Erde verwandeln und könnte nicht mich weiterentwickeln, weil das ist gerade im Erdenleben. Zumindest so, wie wir jetzt sind. Da haben wir die Bewährungsprobe. Und das ist der Abstieg dann nach unten. Also das heißt, das, was noch nicht menschlich in uns ist, menschlich zu machen. Ganz individuell menschlich zu machen. Ich meine, ich bin kein Anhänger vom Darwin in der klassischen Form, wo man sagt, wir stammen vom Affen ab, was sowieso ein grundsätzlicher Blödsinn ist, auch wissenschaftlicher Blödsinn ist. Aber also schimpft man nicht auf die Armen offen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Hund vom Wolf abstammt. Das ist so viel verschiedene.
Nein, es gibt sicher eine gemeinsame Linie. Man könnte jetzt fragen, was die gemeinsame Linie ist. Das ist jetzt, ich will jetzt nicht darauf eingehen. Das ist eine spannende Frage, was da durchgeht und was. Ne, vielleicht können Sie es euch eh denken. Und erst als letztes, aber dann irgendwo in fertiger Gestalt dasteht, was aber Ableger hinterlässt sozusagen, die Entwicklung der Zeit mitmachen, stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln können. Was anderes geht ein bisschen weiter, bleibt stehen. Irgendwas geht noch weiter, lasst was fallen, dann sind vielleicht schon die Affen da. Und irgendwas geht weiter und bleibt noch entwicklungsfähig. Also, dann wisst ihr schon, wer damit gemeint ist. Wir, der Mensch. Also das heißt, so gesehen ist der Mensch der sie durchzieht. Und die, die Natur erreiche, das geht eigentlich noch weiter, weil mit den Pflanzen hängt das letztlich auch zusammen. Und
ja, wir haben sie alle.
Wir haben sie in uns, wir haben das alles. Daher die ganze Natur draußen. Genau. Ja, ich meine, damit wird es auch verstehen, die Göttin Natura, von der der Brunetto Latini spricht. Das ist sozusagen der große Mensch, der das alles in sich trägt. Servus, jetzt legst du mir da das Kugel her. Das ist ja süß. Das ist ja ein entzückend, Schätzchen. Was mache ich denn damit jetzt? Ups.
Ich bin nicht da.
Sollte ich das jetzt wollen? Wo
willst du das, Patti?
Ja, aber was du gesagt hast, wenn wirklich, also ja. ich war als Kind römisch-katholisch und wir haben doch immer dieses Gebet gesprochen, abgestimmt.
Ja, ja, im Glaubensbekenntnis ist das drinnen, aber es ist in keinem Evangelium, also von den...
Das ist nicht genauer behandelt, das habe ich gemeint, das ist nur in abgestiegenen Römer, abgestanden.
Nein, aber es ist im Prinzip mit einem Satz erwähnt drinnen. Und das, was du sagst, ist sowieso das Glaubensbekenntnis, das steht ja so nicht direkt im Evangelium drinnen. Das ist später entwickelt, aber auf Basis dessen. Aber man hat einfach eine totale Scheu gehabt, sich noch mit diesen unterirdischen Kräften sozusagen auseinanderzusetzen.
Das ist Nikodemus-Evangelium, was die aber als Apokryphe, also nicht anerkannt
da beschreibt. Da wird es relativ ausführlich beschrieben. Und so, aber ganz ausführlich, in Wahrheit wirklich erst beim Dante. Nicht? Weil in der Ausführlichkeit beim Dante erst. Man hat vorher in der griechischen Zeit, der griechisch-römischen Zeit eben die Ansätze in der Aeneis oder so ist das drinnen, in der Odyssee vom Homer ist ein bisschen was, also von dem kommt ja die Geschichte Unterwelt und die Unterweltflüsse und so, aber das ist alles. Gut, also ich lasse es dann liegen einmal.
Okay. Sitzt es beansprucht?
Majestät in Bänden. Die Majestät in
Bänden. Beansprucht er deinen Willen und nicht dein.
Genau.
Ja,
genau. Also gut, da hast du. Da fängt es an. Da fängt es an bei den Ägyptern hat man so gewisse Vorstellungen, das ist alles so. Die haben ja noch die Erdenscheibe irgendwo, da geht halt, das geht mit, die Seele geht eigentlich mit dem Gang der Sonne mit. Also das heißt, sie steigt ins obere himmlische Reich und dann ins Unter, aber das ist nicht eigentlich ein unterirdisches Reich, weil da unten ist, das ist eigentlich ein unterer Himmel sozusagen, der finstere Himmel. Also das
dreht die Sonne um die Erde noch?
Ja, nein. Das sowieso, aber da, bei den Ägyptern ist sie auch noch eine Scheibe, was ja bei den im mittelalterlichen Weltbild nicht mehr ist. Also das schon bei den Griechen im Großen und Ganzen nicht mehr.
Aber noch geozentrisch.
Geozentrisch, sehr wohl. Also im
Mittelalter.
Aber Kugel, ja, das war schon bei den Griechen, also die haben das schon sehr klar erkannt, auch mit den Mondfinsternissen und haben schon erkannt, dass das der Erdschatten ist und dass der die Kugelgestalt da hinaufwirft, dass man das genau sieht, also die haben schon angefangen damit. Naja, also diese Hölle auszuloten, aber man war sich klar, das Ich ist noch nicht stark genug, um mit dem fertig zu werden. Das heißt, was ich eigentlich noch brauche, ist im Grunde eine Fortsetzung in Wahrheit des Alten Testamentes mit den Regeln, die gegeben werden durch die Autorität. Und die sozusagen, wo eingefordert wird, dass man die einhält, und die haben die Kraft getragen, eben durch die ganze Kirche, haben die Kraft, die Menschen so zu führen, dass diese Kräfte nicht aufbrechen. Weil man noch der Meinung ist, dass man sie als Einzelner nicht in den Griff bekommen kann. Aber in Wahrheit ist natürlich der Grundgedanke, der christliche Grundgedanke, dass jeder Mensch in seinem Ich diese Kraft entwickelt, wenn er sich mit dem Christus verbindet, was aber nichts anderes heißt, als dass er diese ganz bewusste Ich-Kraft entwickelt. Jesus Christus, Ich. Im Deutschen ist das wunderschön, dass das Wort hängt zusammen. Also das heißt, dass wir diese göttliche Kraft in unserem Ich rege machen. Das ist zugleich Gnade, absolut und ist zugleich eigene Tat auch. Das ist beides. Das ist kein Widerspruch. Mit dem hadert die Kirche sehr irgendwo. Das, die hat immer Angst, dass zu wenig Gnade und zu viel Eigenes. Aber die Zukunft geht, dass das eine absolute Verbindung ist in der Zukunft. Sozusagen, das ist, wir sind eines Willens im Grunde.
Auf der anderen Seite, ich meine, das ist jetzt eine, ist nicht sehr real, aber die 10 Gebote würden eigentlich genügen, wenn das alle Menschen auf der Welt einhalten.
Ja, ja.
Ne? Und das 11. Gebot, liebet einander.
Ja, ja.
Selbst. Dann hätten wir den
Frieden. Ja, ja. Der Punkt ist halt einfach, warum es nämlich nicht funktioniert oder mit ein Grund, warum es nicht funktioniert. Erstens, weil wir halt diesen ganzen Schlamm in uns haben. Der dagegen kämpft, das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Gebote als solche, also mit den paar Sätzen allein, das ist ja nicht die Spitze des Eisberges, weil jetzt muss ich wissen, was mache ich in der Praxis damit. Also angenommen, ich bin ein Polizist, da werden jetzt 100 Geisel bedroht durch Terroristen, und du sollst nicht töten. Ich soll also den Terroristen nicht töten. Und der steht aber mit der Granate dort und sagt in 10 Sekunden
und holt sie nicht.
Ja, der holt sie nicht. Was mache ich? Was mache ich?
Ich versuche ihn so zu greifen, dass er nicht getötet ist, anschießen.
Ja,
das ist das Ziel oft.
Ja, das ist oft das Ziel. Aber,
nicht aufs Herz, sondern in die Hand oder Bauch oder sowas schießen, wo er vielleicht überleben kann.
Das ist richtig, aber es ist sicher nicht in allen Fällen möglich.
Also.
Ja, eben.
Weil du emotional auch natürlich in einer Spannung stehst.
Ja, absolut. Nein, also das sind Entscheidungen. Oder auch ein Chirurg oder was, weiß ich nicht, eine riskante Operation, die kann das Leben kosten, sie kann das Leben retten. Ich weiß es nicht vorher.
Aber da zählt dann der gute Wille.
Naja, sicher zählt es, aber trotzdem hat es eine schicksalsmäßige Wirkung. Das ist, bitte denkt an das Mysteriendrama. Ich meine, der Capesius, der diese ägyptische Einweihung scheitern lässt, was damals also ein Horror war, also, und sicher eigentlich mit dem Tod bestraft wird oder irgend sowas. Und das ist nur das Mildeste. Das hat, obwohl er das Richtige tut, also er lässt die Einweihung scheitern, weil er sagt, die ist nicht mehr ehrlich, die ist nicht mehr richtig, die passt nicht mehr für die Zeit. Aber er hat eigentlich nach dem Zeremoniell keine Möglichkeit, es abzulehnen. Oder das geht halt einfach nicht. Er hat eine bestimmte Aufgabe, das ist durch die Priesterschaft bestimmt. Und er müsste eigentlich mitziehen. Und er müsste etwas tun, von dem er die Einsicht hat, es ist das Falsche. Es ist falsch, den einzuweihen, der ist nicht reif dafür. Und die Priester haben einfach nicht mehr den Einblick in die Sache, es ist falsch. Und er lässt es daher scheitern. Das ist die einzige Möglichkeit, dass er das sozusagen torpediert, dass er seine Aufgabe, die er in dem Kollegium erfüllen müsste, nicht erfüllt. Dadurch scheitert das Ganze. Und damit schleppt er aber karmisch, schicksalsmäßiger Schuld über Inkarnationen mit. Das hat er in der Mittelalter-Inkarnation, schleppt er das mit, in der Gegenwart schleppt er das mit und so weiter. Also
ich hätte so einmal. Wie kann man sich das denken? Der Capesius, der hat ja viel, also Ägypter, hat ja viele Einweihungen miterlebt. Die letzte war vielleicht ein paar Monate davor, da hat er es noch gemacht.
Das
wollte ich verstehen.
Ja.
Also vor ein paar Monaten hat er noch einen eingeweiht, hat das gemacht und dann jetzt
ist ein Bewusstseinssprung. Vielleicht auch ganz besonders jetzt, weil es um die Einweihung des Schülers insofern geht, er soll zum Berater des Königs eingeweiht werden. Es geht um eine spezielle Aufgabe. Es soll also jemand sein, der Geistiges, also dieses bildhafte Erleben, herunterholen kann für praktisch organisatorische Aufgaben.
Sind wir ganz im 4. Drama.
Ja, und genau. Und dem traut er das nicht zu. Der sagt, der schwelgt da irgendwo im Geistigen sehr wohl, aber für das ist er nicht fähig. Und wenn ich den einweihen lasse und zum im Grunde meinen Berater mache, weil er ist der Pharao, er ist der König, also aber nicht einmal als König hat er die Macht zu sagen, ich lehne den ab. So sehr steht er unter dem.
Entschuldigung, der
Capesius ist
der König.
Ja, der Pharao. Ja.
Selbst.
Priester. Selbst. Über ihn aber über ihm steht der oberste Opferweise, also der spätere Benediktus, der steht nur darüber. Aber auch der macht nichts, weil er nach seiner Rolle und Funktion nichts machen kann. Obwohl er alles weiß. Der Capesius sagt es selber, der weiß es zwar, der weiß, dass die Zeit abgelaufen ist, der weiß alles und tut nichts, weil er nach seiner Stellung es sozusagen nicht tun darf.
Der ist ja höher entwickelt, der Capesius ist höher entwickelt als der Benediktus.
Naja.
Damals.
Jedenfalls der Capesius trifft die Entscheidung jedenfalls. Ich meine, die Frage ist, was der Benediktus vorgehabt hätte. Ich meine, sicher nicht, das scheitern zu lassen, aber vielleicht hätte er darauf gewirkt, das mit der Zeit zu verwandeln, die Einweihungsart in etwas Neues. Und da fährt jetzt das natürlich wie eine Bombe rein, was der Capesius macht. Und das hat Wirkungen.
Darum sind gleich die Widersacher da.
Darum sind gleich die Widersacher da, sofort. Und schreien auf. Nein. Und trotzdem hat er, kann man sagen, das einzig Richtige gemacht. Weil wenn er wissend was Falsches macht, dann kann das nicht richtig sein, sozusagen. Also wenn er sieht, das ist ein Blödsinn. Wenn ich den einweihe, dann schade ich damit ganz Ägypten, weil ich dann einen Berater habe, der nicht brauchbar ist, und ich schade auch dem, weil er sagt ganz deutlich, ich habe nichts gegen den jungen Einweihungsschüler, da gar nicht. Aber er ist halt für die Aufgabe nicht geeignet, er ist nicht reif dazu. Und er trifft die Entscheidung. Und er trifft sie ganz einsam, weil er sich mit niemand besprechen kann. Es gibt im Grunde niemand, mit dem er das besprechen kann.
Er versucht es noch.
Blickst
ab an den Baldes, ne?
Ja.
An Herrn und Frau Balde.
Ja, na, eigentlich nicht.
Der Balde, ja, aber er.
Ich habe das ja auch ausgesprochen, ja, dass er eigentlich nicht.
Natürlich, ist. Ja. Aber letztlich die Entscheidung können sie ihm nicht abnehmen. Also die muss er selber treffen und in Einsamkeit. Und das ist ja das Neue dort. Jetzt sind wir zwar ganz weg von Dante, ein bisschen, aber diese Entscheidung in Einsamkeit, die gab es ja eigentlich damals nicht. Es gab das Priesterkollektiv. Da sind die 12 Priester oder was, die gemeinsam jetzt das Geistige hereinholen. Da hat jeder eine bestimmte Meditationsformel oder sonst was, wo er etwas hereinholt. Und dann ist vielleicht der oberste Opferweise der, der es ausspricht. Aber er könnte es alleine nicht aussprechen, sondern nur durch die Gemeinschaft. Und der Capesius trifft aber eine einsame Entscheidung. Das heißt, bei ihm ist eigentlich der Ich-Impuls schon viel stärker da. Aber damit auch der Impuls des Egoismus, das Ich hat immer zwei Seiten. Nicht? Weil damit das Ich überhaupt sich seiner bewusst wird, ich bin ich und ihr seid ihr, muss ich mich mal trennen.
Aber haben wir in der jetzigen Zeit, zum Beispiel im Märchen von Goethe, nicht eigentlich das Gegenbild von dem Ganzen, weil der Riese, der dann noch über die Brücke stolpert, mit dem meint man eigentlich das kleine Ich, der noch so viel
zerstört
und dann nicht hin und her wandern kann zwischen den beiden Reihen.
Ja, ja.
Ist das jetzt nicht der Gegenpol zu dem, oder?
Ja.
Zum alten Ägypter?
Ja, sicher. Sicher. Wir müssen eben das heute mit dem bewussten Ich, was damals eben jetzt und daher vorwärts zu einer, nicht mehr zu einem Kollektiv, sondern zu einer freien geistigen Gemeinschaft, die nicht auf gleicher Nation oder auf Blutsabhängigkeit oder sonst was beruht, sondern frei. Wo ich mich frei an anderen zuwende, vielleicht sogar wem der anders denkt als ich, im Idealfall, wo man sagt, gut, aber das ist eine Ergänzung, es ist eine Bereicherung für mich, aber wenn man der widerspricht oft, ich meine, da wird es besonders schwierig natürlich, aber wo wir einander aus Freiheit bereichern.
Aber dadurch kommt man ja auch erst weiter, wenn man sich mit dem Gedanken des anderen auseinandersetzt.
Ja, ja.
Auch wenn das eben zum eigenen ein Widerspruch ist oder was nicht
verstanden. Sowieso, sowieso.
Mit dieser Auseinandersetzung wächst man ja wieder.
Aber man sieht natürlich auch, wie stark die Gegenimpulse ja jetzt in unserer Zeit sind. Man sieht das an dem aufkeimenden Nationalismus ja, überall. Das ist genau der Punkt, wo wieder das Kollektiv. Mhm. Weil man sieht, gut, die Menschen versinken eigentlich im Egoismus. Jeder nur mehr für sich und Ding. Und das funktioniert nicht. Also jetzt wieder Nationalismus, Kollektiv, womöglich irgendein starker Herrscher, der sich für Autorität hat, ich meine Übersteigerung jetzt in der Türkei oder was, wo ein zentraler Herrscher da ist, der alles entscheidet. Da gehen wir aber dann zurück in die ägyptische Zeit im Grunde, weil da ist der Pharao an der Spitze. Allerdings, weil, wie wir es gerade gehört haben, der konnte auch nicht allein entscheiden in Wahrheit. Sondern da musste das Priesterkollektiv dabei sein. Und die mussten gemeinsam durch geistige Übung so weit kommen, dass sie sozusagen die Inspiration empfangen und daraus die Entscheidung fällt, die dann entweder der oberste Opferweise, also das heißt der Priester, der oberste ausspricht, oder der Pharao als Priesterkönig, der aber in der geistigen Hierarchie eine Stufe unter dem steht, aber dafür die Macht nach außen hat. Aber das war eine Entscheidung, die nur getroffen werden konnte, natürlich nicht durch Diskussion, sondern wo die gemeinsam meditiert haben, also ein Spiel, ich will nicht sagen gebetet, eher Meditation ist das, man kann es natürlich auch Gebet nennen, also ein meditatives Gebet, und wo die gemeinsam dann etwas erleben, das einer ausspricht und auch, wie soll ich sagen, die praktischen Konsequenzen daraus ziehen kann dann. Der es also so weit versteht dann oder so weit bereits in eine Gedankensprache übersetzen kann, dass man daraus Handlungsanweisungen ableiten kann. Weil das ging es in den Mysterien immer. Geht es heute genauso darum. Es kommen praktische Regeln daraus, was soll ich tun im Leben? Wie soll ich es tun? Solange ich sage, ja, die Götter und dieses und jenes und sondern ich muss wissen, was ist das richtige Tun dann im Leben? Wie gehe ich praktisch mit meinen Mitmenschen um? Wie reguliere ich meinen Staat, dass er nicht der Menschlichkeit oder der Göttlichkeit widerspricht? Aber wenn ich das aus dem kleinen Verstand heraus mache, dann funktioniert es natürlich nicht. Wenn ich dann irgendeinen Gottesstaat bauen will mit der Theologie, dann wird es nicht funktionieren, weil da ist null Inspiration drin. Das ist dann im Grunde nur juristisches Denken, sprich wie sicher immer mein Vorteil. Und bremst die andere Partei aus, in Wahrheit. Also das. Aber in altägyptischer Zeit hat das ganz offensichtlich funktioniert, weil da hat das geblüht über fast 1000 Jahre Friede im Grunde und Friede und Wohlstand. Das hat man in der altägyptischen Zeit. Und da bricht eine Kultur auf, nicht nur in Ägypten, das sieht man überall dann. Also im ganzen Orient passiert das ja praktisch gleichzeitig. Mesopotamien, Indien, Induskulturen, also wo jetzt auch was herauskommt und so weiter. China, überall tut sich da was zu der Zeit.
In der Zauberflöte sieht man das noch sehr schön.
Ja.
Darum ist die auch so wertvoll, oder?
Richtig. Ja, ja.
Also nicht nur die Musik.
Ja, natürlich.
Das zeigt
natürlich.
Uns das.
Natürlich.
Wir müssen auch einstimmig abstimmen und dann sagt der Sarastro, den Wein wir ein.
So ist es, ja.
Der geht den Weg und der Papagena geht einen anderen
Weg. Den Weg, genau.
Also es ist oft so inszeniert, dass die alle aufzeigen. Langsam melden sich alle.
Ja,
alle
ja.
Auf. Und erst wenn alle aufzeigen, dann spricht das aus.
Ja. Da steckt eine ganze Menge dahinter, das ist schon wichtig.
Weil es im Text nicht vorkommt, das muss man inszenieren. Also
so ist es, ja. So ist es. Naja, das ist bei allen Texten, ist das Eigentliche steckt immer zwischen den Zeilen. Das ist beim Dante genauso. Ich meine, das Tolle ist, dass er auf jeden Fall doch immer wieder auch eigene Erlebnisse drinnen hat, die ein Bilder hat. Also die seelische Realitäten sind, die er erlebt, darum ist es konkret. Dazwischen ist unheimlich viel theologisches Gerüst, das interessant ist, aber nicht der wirkliche Kern ist. Und der wirkliche Kern ist auch nicht die vielen Beispiele jetzt, die da alle in Florenz damals herumgerannt sind, das sind halt passende Beispiele. Die sind für uns nicht so wichtig, ob die jetzt Caccianemico heißt oder Chaco oder was weiß ich. Das sind Beispiele für bestimmte Seelenqualitäten oder wo halt irgendwas entgleist ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und der schafft aber da schon einen ziemlichen Bogen. Und was sehr spannend ist, ist ja dieser achte Graben. Also es fängt schon beim siebten an, der sind die drei Ringe gliedert. Bis dahin geht es ja noch so Ring für Ring. Das ist noch relativ gemütlich. Der sechste mit der Stadt Dies ist eh schon ziemlich heftig mit den glühenden Särgen. Aber dann geht es in den siebten. Das ist nicht nur ein siebter Höllenkreis, sondern der besteht gleich aus drei Ringen. Also da wird es in sich, da kommt immer mehr Fülle im Bösen heraus, sozusagen, also im Negativen. Und der achte Höllenkreis hat jetzt die zehn Täler. Also 10 Unterabteilungen, da wurdelt es. Und fast die Hälfte des Inferno ist dann der achte Graben. Also da spitzt er sich ab. Das ist riesig. Also das heißt, je weiter ich hinunterkomme, umso stärkere, größere Kräfte kommen da heraus. Und das heißt, ich muss wirklich Schritt für Schritt aufpassen, dass mein Ich stark genug ist, um mit dem fertig zu werden, heißt das in Wahrheit. Das heißt, es hatte schon seine Berechtigung, dass man auch in der Kirche gesagt hat, über diese Themen sprechen wir noch nicht oder noch nicht viel, weil das Ich noch nicht reif ist dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und man sieht wirklich gegen Ende des Mittelalters, das ist praktisch Ende Mittelalter, was der Dante schreibt, schon mit deutlichem Blick auf die Neuzeit hinaus, weil das ja gerade in Italien eh schon früher anfängt, da erwacht erst langsam die Kraft, aus dem eigenen Ich sich dem zu stellen. Radikal sich dem zu stellen, was da alles in mir, in jedem Einzelnen drinnen ist. Und zu sagen, nicht, ich bin eh normal im Leben, eher braver, anständiger Mensch und Bürger. Nein, ich hab das nicht. Und dann sagt man, ich verstehe nicht, wie kann ein Mensch sowas tun, wie diese Attentate oder das, wie kann ein Mensch sowas tun? Und dann sagt man, also ich kenne das nie. Ja, ich glaube schon, dass es nicht tun wird, aber wir haben dieselben Kräfte in uns wie der. Nur da passiert halt aus irgendeinem Punkt, dass das Ich in dem Moment nicht dabei ist und dem Herr werden kann. Sondern dass halt so viele Widersacherkräfte auf den einprasseln, die das Ich daran hindern, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass das dann explosionsartig rauskommt. Das wird mehr werden. Das wird sicher mehr werden. Weil das Problem ist, das Ich kann das aber auch nur in die Hand kriegen, wenn es sich selber wirklich als was Geistiges, Aktives erfassen kann. Wenn es sagt, das Ich, das ist irgendein Produkt vom Hirnkastel, dann ist die Kraft nicht dahinter. Dann kann ich nur sagen, bitte programmiert das richtig um. Im Grund. Weil dann darf ich eigentlich auch nicht sagen, ich denke. Oder ich, dann sage ich mein Gehirn und ich bin eigentlich der willenlose Sklave dessen. Aber das geht nur, wenn ich mich als etwas Geistiges begreife, das unter anderem eben auch durch seine geistige Tätigkeit das Gehirn formt, sein ganzes Leben lang. Und sehr wohl einen Einfluss darauf hat. Natürlich, es gibt auch die Rückwirkung, ist schon klar. Es gibt auch die Rückwirkung. Also es wirken auch welche Kräfte, die ich zunächst nicht von meinem Ich im Griff habe. Und da ist die Auseinandersetzung. Und die heißt es, da durchstehen einmal. Und das sind wirklich die Kräfte, mit denen wir tagtäglich, also namentlich mit dem Inferno in Wahrheit zu tun haben. Weil die tragen wir tagtäglich mit uns herum und davon können wir einen Teil bewältigen. Das ist dann die Läuterung am Läuterungsberg. Das sind die Kräfte, die wir in dem Erdenleben schaffen, zu ändern. Aber man sieht die ganze Hölle darunter, dass das halt ein Riesenpinkel ist, der wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass wir das nicht alles schaffen. Also wo wir froh sein müssen, dass wir einen Teil davon schaffen. Und wenn wir das schaffen, dann sehen wir die positive Seite dieser Kräfte sozusagen und sehen auch, dass die wirklich mit dem Makrokosmos halt zusammenhängen. Das sind dieselbe Intelligenz, dieselbe Geistigkeit, die draußen in der Natur gestaltend wirkt. Die wirkt auch in mir. Es ist nichts anderes. Das heißt, ich komme langsam dazu, die Kraft, die ich in meinem Ich rege mache, ist nichts anderes als die Kraft, die auch draußen überall wirkt, gestaltend. Sonst könnte ich auch die Welt nicht verstehen, warum kann ich über die Welt nachdenken? Und das kann einigermaßen stimmen sogar, weil ich in meinem Denken dieselben Gesetzmäßigkeiten entwickeln kann, die draußen in der Natur, im ganzen Kosmos auch wirken. Ich kann die Planetenbewegungen verstehen, weil ich die Gesetzmäßigkeiten, die sie leiten, in meinem Denken bilden kann. Das heißt, auf dieser Ebene, auf der, nennen wir es einmal Gedankenebene, bin ich eins mit dem Makrokosmos in Wahrheit. Und das ist mein eigentliches Ich. Wenn ich dann noch begreife, dass das eine wirklich tätige Kraft ist, nicht nur bloß das seelische Spiegelbild davon, was wir zunächst erleben, sondern wenn ich es erhasche eigentlich in dem Moment, wo es zum Beispiel mein Gehirn baut. Das ist nämlich das, da wacht man normalerweise noch nicht auf. Wir wachen erst auf, nachdem es gebaut ist und die dann durch den Bewusstseinsimpuls eigentlich die Nervenzelle zumindest zeitweise zerstört wird. So, jede Nervenerregung heißt, dass die Nervenzelle für ein paar Millisekunden auf jeden Fall nicht mehr erregbar ist, weil sie eigentlich in ihrer Tätigkeit zerstört ist und sie muss dann regeneriert werden. Und diese Zerstörung, die erzeugt den Bewusstseinsimpuls. Das ist das, darum ist das Gehirn sozusagen der Spiegelungsapparat für das Bewusstsein. Aber das eigentliche Denken ist in Wahrheit das, was das Gehirn baut. Und die Kunst wäre, in dem Bauprozess bereits aufzuwachen. Das heißt, nicht erst dort, wo es stirbt, sondern dort, wo es lebt, noch. Und das hat mit der ganzen Auferstehungsfrage zu tun. Und das geht's. Das ist im Grunde, also kann man das Christusereignis passiert ununterbrochen in uns. Ununterbrochen Geistiges geht auf die Schädelstätte, ist in einem lebendigen Prozess, der zum Beispiel ganz stark wirkt im Gehirnwasser. Mit den Atemströmungen geht es, wir haben den Rückenmarkskanal, der geht mit jeder Atembewegung, senkt und hebt sich das Gehirnwasser, das steigt, das schwingt eigentlich damit, weil das ist auch nicht nur einfach eine Pumpbewegung, sondern das ist eigentlich Musik, was da passiert. Das ist Sphärenmusik, die da passiert, Sphärenmusik, nichts anderes. Da ist das eigentliche, wirkliche Denken drinnen. Oder sagen wir so, da sind wir dem eine Stufe näher. Nur das kriegen wir halt nicht mit, normalerweise. Wenn wir im bildhaften Denken drinnen sind, kommen wir schon viel mehr in das hinein. Das hängt mit dem mehr zusammen, das hängt mit dem Atem mehr zusammen, so wie das Gefühl mit dem Atem zusammenhängt. Und das bildhafte Denken in alter Zeit war eben das, das eigentlich aus dem Gefühl kommt. Das Gefühl ist dasselbe, also was wir in der Nacht an Traumbildern erleben, ist dasselbe, was wir bei Tag als Gefühl erleben. Nur wir sehen es dann nicht als Traumbild, weil die Außenwelt, die ist so massiv da, dass wir nicht erleben, dass wir eigentlich ununterbrochen träumen auch. Jetzt, wie wir da sitzen, träumen wir ununterbrochen. Alle träumen wir jetzt gerade.
Ja, überhaupt beim Zuwachen.
Ja, genau. Bis zu den Seinen gibt es daher im Schlaf. Also die Kunst ist, dem gegenüber einfach ein bisschen wacher zu werden. Das heißt sozusagen einmal Auge zu und das innere Bild erleben dabei. Die Seelenstimmungen, die er beschreibt, selber durchleben. Das machen wir ja bei der Probe. bis die immer konkreter werden. Nicht? Weil so normal im Alter huscht das so vorbei. Ich bin einmal grantig, ich bin einmal zornig und das huscht alles so irgendwo vorbei. Aber man, das ist geradezu eine Meditation über die. Aber auch völlig beherrscht. Das geht nicht mit uns durch, sondern wir haben es völlig im Griff. Aber es geht darum, diese Stimmungen zu erleben. Das heißt, falsch wäre die ganze Sache, wenn wir es nur äußerlich darstellen würden. Ich muss das in mir spüren. Ich muss mich einlassen darauf. Ich muss auch diese ganz grauslichen Seiten sozusagen spüren. Und spüren, wie draußen bestimmte Bilder werden. Dann, ich meine, da könnte man jetzt tagelang reden darüber, wie die einzelnen Bilder, die drinnen sind, vom Minotaurus und vom Geryon und was da, vom Cerberus und was da alles herumgeht, diese Echsen, die sich da ineinander, Mensch wird Echse, Echse-Mensch und so weiter, das sind geniale Bilder, die genau diese Verwandlungsprozesse zeigen, also ins Bild jetzt fassen, das, wo ein Seelenprozess bei uns abirrt vom eigentlich Menschlichen, beziehungsweise wie kann ihn wieder zurückholen ins eigentlich Menschliche, in Bildern gekleidet. Weil wenn ich den Prozess weiterführen würde, wäre das genau, wären das die Tiere, die wir aus uns heraussetzen im Zuge der Entwicklung. Wo wir gesprochen haben, eigentlich geht der Mensch durch und irgendwas kann mit der Entwicklung nicht mehr mit, bleibt stehen, wird ein bestimmtes Tier, bestimmte Tierart und so weiter. Und der Prozess ist aber nicht fertig. Wir sind immer noch auf dem Prozess irgendwo. Und das heißt, nur der große Unterschied ist, wir haben mittlerweile so viel Bewusstsein, dass wir anfangen können, bewusst an dem zu arbeiten, bewusst was zu verwandeln vielleicht und dann gar nicht vielleicht mehr die Notwendigkeit besteht, es herauszusetzen aus uns, sondern es mitzunehmen. Es mitzunehmen. Und ja, vielleicht einmal die ganze Natur mitzunehmen. Also es ist ein ferner Gedanke, aber
sicher ist das Aufgabe gegen
Elementarwesen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, nicht mitnehmen als die äußeren Trümmer, das ist schon klar. Aber innerlich, was da seelisch wirkt. Eben.
Meinst du, dass sich der Mensch noch, sozusagen so wie wir uns jetzt entwickelt haben, wie du das beschrieben hast, dass der jetzt auch noch weitergeht?
Naja.
Nach uns sozusagen eine andere Entwicklung weiter.
Ja, wobei
oder sind wir sozusagen jetzt an der Spitze angelangt?
Naja, es gibt sicher auch noch, also auch körperlich nur eine gewisse Entwicklung sicher. Ich denke schon, das ist noch nicht ganz fertig. Vor allem, weil noch einige Herausforderungen auf uns zukommen, aber es ist über dem Höhepunkt sicher. Also es ist, aber das hieße, dass dann eine andere Entwicklung weitergeht. Also dann eine geistige Entwicklung weitergeht. Ja, dass dann eine geistige Entwicklung weitergeht. Und das hängt auch mit der Auferstehungsfrage dann zurück. Können wir aber dann dieses Ich-Bewusstsein, das mit der Freiheit behaftet ist, mitnehmen? Oder geht es uns wie allen anderen körperlosen Wesen, dass die diese Freiheit nicht haben? Weil wir haben die Freiheit gerade dadurch, dass wir da auf Erden stehen, dass wir uns mit dem ganzen Mist auseinandersetzen müssen und kämpfen müssen mit dem die Engel nicht so kämpfen müssen. Und die Frage ist, können wir das aber mitnehmen, weil es geht sicher nicht um den stofflichen Körper, so wie er da ist, das ist ja Blödsinn, also das ist schon klar. Aber das, was wir an ihm gewinnen und in Auseinandersetzung auch mit ihm, was wir an Bewusstsein gewinnen, an Überwindung der negativen Kräfte, die da reinkommen, dass wir das mitnehmen. Also das heißt, die Zukunft des Menschen hängt von uns ab, hör mal eh, dann liegt das alles in euch. Du sagst das ja so schön, Maria.
Ja, demnach liegt alle Ursache für die für die Sünde der Welt, für die Sünde der Welt in Marie.
Ja, das ist so, wenn man einen Satz rausgreift, das ist tödlich.
Ja. Ich habe es jetzt erst auswendig gehört.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gar nicht finde.
Heute ist aus.
Das ist hinten irgendwo. Marco.
Da liegt alle Ursache.
Marco.
Das
Übel,
es
ihnen übel kommt.
Ja,
die, ja, ja. Immer für Ursache für das Übel der Welt
in euch. Genau, so ist es, ja.
Alle Ursache für das Übel der Welt in euch.
Ja, genau. Das sagt ja, also da ist viel drinnen. Aber eben, wir haben aber den Anschluss nach der anderen Seite auch. Also das ist halt dann der Weg durch die kosmischen Sphären, eben um anzudeuten, der ganze Makrokosmos.
Den höheren Mächten seid letztlich frei ihr unterworfen. Genau. So lasst ihr euch nicht knechten.
Genau. Das ist nämlich das Tolle. Wir können eben durch die Hölle durchgehen und gehen damit mit Freiheit dort hinauf. Die anderen sind, hängen direkt da und dann sind es Marionetten des der himmlischen Gesetze. Ich meine, bei den Pflanzen sieht man es am deutlichsten. Ich meine, die hängen ab von dem, wie die Sonne da geht und das alles, von dem hängt es ab. Die kann nicht sagen, ich mag heute nicht. Heute will ich nicht blühen, heute will ich schlafen.
Das, ja, nehmen Sie weiter,
ja, das geht nicht. Also die sind abhängig. Bei den Tieren ist schon ein bisschen gelöst, da ist eine gewisse Bewegung drin, aber ist immer noch von Instinkten getrieben, die sehr stark mit den Jahreszeiten, Jahresrhythmen und so weiter zusammenhängen, sprich eingebunden in den Makrokosmos. Wir können uns in vielem herauslösen, aus dem wir können sagen, na, ich will um Mitternacht noch aktiv sein und erfinde mir halt ein elektrisches Licht oder sonst was.
Wir können. Die Gewohnheiten
ändern. Ja.
Die also. Kann man schon umsetzen. Ja, natürlich kann man, aber das ist schwierig.
Es ist schwierig, ja, na sicher, aber wir können zumindest in die Richtung gehen, ja.
Der Strava klagt die Gesellschaft an, dass alle Pflanzen ähnlich ihr Leben verträumen.
Ja, genau. Genau.
Das Leben Pflanzen ähnlich
verträumen. Ja.
Aber viele leben so,
ne? Ja. Und heute heißt es aufwachen. Also, ist ja auch klar, weil wie soll ein Mensch wirklich frei sein, wenn er nicht wach ist? Ich meine, in Trance kann ich nicht frei entscheiden, oder wenn ich im Traum herumtaumel irgendwo, das wird keine freie Entscheidung sein. Aber wenn ich so irgendwie unbewusst aus dem Bauch heraus entscheide, ist das auch noch keine wirklich freie Entscheidung. Wenn ich nicht weiß, warum das so ist. Da kann schon viel drinnen liegen, ja. Aber trotzdem, es gehört das Bewusstsein dazu, sozusagen, warum, wieso, wie hängt das zusammen. Nicht verstandesmäßig, aber einfach klare Einsicht. Klare Einsicht für Zusammenhänge. Das war so wohltuend.
Ist ja so oft so, dass man etwas aus dem Herzen heraus
hält.
Das ist schon eine Herzenssprache.
Ja, natürlich.
Und erst später kommt man drauf, Jesus, das ist weise eigentlich.
Das ist auch das Wesen eines wirklich intuitiven Denkens, dass es eigentlich die Wahrheit da ist und man weiß, das ist es, aber wir haben genug Bewusstsein, um später die Zusammenhänge auch sehen zu können, warum es so ist. Also es bleibt nicht nur, na so ist es halt, sondern ich kann dann bis in die Einzelheiten verfolgen, oft nicht gleich, sondern oft erst Jahre später, warum das so ist. Und zwar ohne, dass ich nachgrüble nämlich darüber, weil das Nachgrübeln verbaut haben sie nur. Ich muss warten. Das ist so, wie wenn eine Struktur, die eigentlich drin ist, langsam erst sichtbar wird. Ich sehe sozusagen das Endergebnis und mit der Zeit sehe ich immer mehr. Und dann sehe ich eigentlich die Zusammenhänge. Dort ist man erst bei der Wahrheit. Dort ist man eigentlich erst, was das Ziel der Wissenschaften auch sein sollte zumindest. Weil heute, was machen wir? Wir spinnen uns Theorien aus, ist ja nichts dagegen zu sagen, von denen wir hoffen oder annehmen, sie könnten funktionieren. Und dann probieren wir es, oder dann sehen wir, sie funktionieren nicht. Das heißt, wir stochern eigentlich herum irgendwo. Dieses intuitive Wissen ist eins, da sehe ich die Wahrheit. Da sehe ich den Zusammenhang. Das ist wie, am ehesten geht es nur bei mathematischen Zusammenhängen. Da ist klar, warum die Winkelsumme eines Dreiecks 180 Grad ist, kann ich sehen. Jetzt werden wir nicht Mathematik betreiben. Oder warum der pythagoreische Lehrsatz funktioniert, das kann ich einsehen. Das ist, darum wäre die Hoffnung, dass man die Schüler so weit bringt, dass das einsehen und nicht nur auswendig lernen. Weil dann ist es eine Katastrophe. Ja, ja. Weil, ist es ja meist. Also darum ein Plädoyer für die Mathematik, nur sowas, einmal den pythagoreischen Lehrsatz zu durchschauen und dieses Glücksgefühl zu erleben. Mir ist das klar, ich brauche das überhaupt nicht lernen. Ich schaue hin und ich sehe es und ich weiß, warum es so ist. Und da brauche ich mir keine Formel mehr lernen. Das ist das Tolle an der Mathematik. Ich meine, der Steiner sagt, an der Geometrie hat er das erste Mal in seinem Leben das Glück erlebt. Schreibt er in meinen Lebensgang, ganz deutlich. An der Geometrie, dieses Sehen, dass ich geistig etwas bis auf den letzten Grund durchdringen kann, dass das völlig klar ist. Aber Mathematik ist nicht die Spitze des Eisberges, das geht im Grunde bei den ganzen Themen an, die sind halt noch ein bisschen komplexer irgendwie. Aber das, und da steckt unheimlich viel drinnen. Es war sicher nicht alles dem Dante voll bewusst dabei. Aber man spürt, da ist ein Guss drinnen, dass die Dinge stimmen. Nämlich der ganze Ablauf, ich meine die einzelnen Details, welche Figuren da auftreten, dass der so heißt und hier und da seine Erläuterungen drin, das sind Theologie seiner Zeit, das ist aber der Kern und die ganze Systematik, die drinnen ist, der Gang, der drinnen ist, die Bilder, die drinnen sind, die stimmen einfach. Da stimmt jede Stufe irgendwo. Und die ist nicht von da oben aus gedacht, sondern die ist erlebt, die hat eine Systematik drinnen in sich. Und das ist ja, man kann es sicher auch in anderen Bildern schildern, aber das verwirrt dann natürlich auch, jetzt kommt ein anderer, schildert das in anderen Bildern, die schauen irgendwie anders aus. Und, meinen die wirklich das Gleiche, das widerspricht sich doch? Gar nicht. Weil die Bilder sind sowieso nur Bilder, aber das, was dahinter ist, das kann ich in verschiedenen Bildern ausdrücken, so wie zwei Maler ein und dieselbe Landschaft sehr unterschiedlich malen können. Weil sie einfach was anderes, eine andere Seite davon erleben. Und zwar gar nicht nur räumlich, sondern seelisch einen anderen Aspekt erleben. Das, so gesehen gibt es gar nicht die eine Landschaft. Ich meine, wenn 10 Leute dieselbe Landschaft sehen, sind das 10 Landschaften.
Das ist ein Ereignis, nicht? Und jeder interpretiert das anders.
Interpretiert das völlig anders, bedeutet für ihn was anderes.
Oder sehen was
und,
anderes.
Ja. Und so geht es da auch. Also das, daher ist auch jeder natürlich, der sich beschäftigt damit, aufgefordert, die Bilder ja, wir müssen sie ja alle selber in Wahrheit fertig gestalten. Und weil es steht viel drinnen, aber wie wir es jetzt darstellen, genau, das müssen wir finden. Also wir sind schon, um überhaupt das Bild entstehen zu lassen, sind wir schon einverwoben in das Ganze. Wir müssen mitarbeiten. Und so wie es wir machen, machen es wir. Weil wir halt wir sind. Und wenn es andere machen, werden sie es anders machen. Und das wird genauso gut sein, wenn sie aus dem schöpfen und nicht von oben sich denken, was hat Dante gemeint oder was meine ich jetzt damit? Sondern sie einfach einlassen auf die Seelenstimmungen, auf die Kräfte, die da drinnen sind und sozusagen das Wagnis unternehmen. Das ist natürlich das Wagnis.
Das ist weil, das Problem weil, der modernen Regie.
Ja, ne? Ja, die moderne Regie hat auch das Grundproblem, die sagt, das will ich nicht.
Genau.
Das will ich nicht. Auf das will ich mich nicht einlassen. Ich schaue mir das von außen an und denke mir was dazu.
Genau, und interpretiert es.
Und interpretiert es.
Genau.
Also ich will mich nicht. Und das kommt aus dem Zeitgeist, was ich am Anfang gesagt habe, dass viele Angst davor haben, sich auf die Dinge einzulassen, was da alles kommt. Das wird unwohl, jetzt spüre ich noch, das hat wirklich mit mir was zu tun, da brodelt was. Ich will das gar nicht wissen, ich will das nicht. Weil in dem Moment, wo ich es einmal sehe, weiß ich muss mit dem irgendwas tun. Ich kann nicht mehr sagen, da war nichts. Das ist, ich kann zwar die Tür zumachen, aber ich weiß, dahinter lauert die Beste. Also das heißt, das ist so, ich gehe über eine Brücke, und dann Herwitt, die stürzt gleich ein, dann kriege ich die Panik. Solange ich es nicht weiß, gehe ich drüber und weiß nicht, in welcher Gefahr ich schwebe. Und viele wollen halt nicht wissen, in welcher Gefahr sie schweben. Weil das ist, dann muss ich was unternehmen sozusagen. in dem Punkt stehe, unter der Notwendigkeit aktiv zu werden. Und da fürcht man sich halt davor. Aber das heißt also, die Art, wie wir herangehen, sage ich mal, ist, dass wir den Mut beweisen, uns einzulassen darauf. Soweit wir das halt können, da kann man noch endlos hinuntertauchen. Aber jedes bisschen ist einfach was wert. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Darstellung die Dinge wirklich mitleben. Nicht nur sie äußerlich darstellen, sondern vor allem die Seelenqualitäten spüren. Weil darum war das tödlich, wenn ich wache halt irgendwie oder was. Das war am Anfang bei der Faustgeschichte auch immer das Problem. Wenn irgendwelche Neichen eingesprungen sind, die wacheln irgendwas herum. Und was sollen sie tun? Sie haben die Erfahrung nicht. Aber damit ist es, das ist ein Chaos dann in Wahrheit. Und damit ist die ganze eigentliche Geschichte weg. In Wahrheit im Hintergrund, weil die lebt in den Stimmungen, die drinnen sind, und die Bewegungen, die Haltung, die Sprache soll eigentlich Ausdruck dessen sein, dann macht es einen Sinn. Wenn ich stattdessen halt irgendwas mache und nichts spüre dabei, dann ist es bloß äußerlich. Dann ist es genau wie Skitheater von mir aus. Aber da ich das verweigere, ist halt dann die eigene Regie, die sich jeder macht. Aber die kommt dann von oben. Das hat sich bewegt.
Ja.
Naja, ich habe ja gesagt, das Ungeheuer steht vor der Tür. Es nützt nichts. Genau, Rocky, stell dich.
Bewacht den Fest.
Ja, in diesem Sinne, ich glaube, jetzt habe ich schon lange genug gequatscht.